ARD. Wir haben wirklich fertig entwickelte, gepitchte Konzepte, die, wo der Sender gesagt hat, das machen wir, haben wir nochmal ad acta gelegt, weil ich dann irgendwie so ein Bauchgefühl hatte von so, ah nee, irgendwie ist es das nicht.
Sieben kam ja zu mir und meinte, Eva, das ist jetzt ja hier völlig unseriös, was du machst. Und ich war so, ja, thank God, ja, endlich mal was Unseriöses.
Da habe ich mich sehr, sehr lange selber angelogen.
Hast du das abgewogen, zu sagen, vielleicht höre ich dann hier auch mit dem Fernsehen auf?
Also ich erzähle jetzt, das habe ich noch nie erzählt, aber das, ich habe...
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Meinen heutigen Gast kennen die allermeisten von euch allerdings längst. Joko Winterscheidt ist einer der berühmtesten Moderatoren und Entertainer Deutschlands. In dieser Podcast-Folge wird es aber so gut wie gar nicht um seine Arbeit gehen. Stattdessen wird es sehr persönlich. Wir haben zum Beispiel über Jokos Mutter gesprochen. Sie hatte Krebs und ist gestorben, als er gerade mal 6 Jahre alt war. Das sei dermaßen jung gewesen, dass er lange gar nicht begriffen habe, was dieser Verlust mit ihm gemacht hat, sagt Joko. Erst mit über 40 hat er nochmal angefangen, sich ganz neu kennenzulernen. Wie? Das erzählt er hier bei Deutschland 3000 zum allerersten Mal öffentlich. Sowieso hatte ich mich im Vorfeld gefragt, was frage ich diesen Mann? Was können wir besprechen, das ihr vielleicht noch nicht über ihn wisst? Und so sind wir bei seiner Leidenschaft für Architektur und Inneneinrichtung gelandet. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay Eva, das ist ja super random, aber anhand von Lichtschaltern und Küchentrends habe ich dann doch erstaunlich viel darüber erfahren, wie Joko so tickt und was ihm wichtig ist. Und genau darum soll es ja gehen in diesen guten Stunden hier bei Deutschland 3000. Falls ihr sowas gerne hört, dann abonniert den Podcast am besten direkt oder folgt ihm in eurer Podcast-App. Das hilft uns zu wachsen und wie ihr merkt, je größer der Podcast wird, desto größer werden auch die Gäste, die meine Einladung annehmen. Ich hoffe jedenfalls, dass es euch so geht wie mir und ihr Joko hier nochmal von einer ganz anderen Seite kennen und schätzen lernt. Ich persönlich werde an dieses Gespräch jetzt immer denken, wenn ich ihn im Fernsehen oder irgendwo auf Social Media sehe oder wenn eine Eisdiele die Sorte Malaga im Angebot hat. Hier kommt eine gute Stunde mit Joko Winterscheidt.
Ich habe festgestellt bei der Vorbereitung, ja, auch mit meinen Kollegen, oder man spricht dann ja im Vorfeld mit Freunden, die fragen immer, wen hast du so als nächstes? Und ich habe festgestellt, dass alle in meinem Umfeld ein erstaunlich großes Allgemeinwissen über Joko Winterscheidt haben.
Oh, jetzt bin ich
also
gespannt.
Es ist so, nee, es ist einfach, man weiß viel über dich. Ja. Man kennt diese Karriere-Schritte, man weiß, oh, der ist auch noch in ein paar Unternehmen investiert, der interessiert sich für Klimathemen und so weiter. Ja. Und ich dachte, ja, super, also wenn das alle schon wissen, was frage ich ihn denn überhaupt?
Wir bin ich jetzt gespannt.
Ja, genau. Nee, ich gehe jetzt sofort in ein Thema rein, das mich dann überrascht hat, weil du das im Fragebogen beantwortet hast. Auf die Frage, was wissen viele nicht über dich, hast du gesagt, dass ich Architektur liebe.
Ja, ich liebe Architektur.
Wie drückt sich diese Liebe aus?
Ich weiß nicht, das ist für mich eher was, ich empfinde ein unfassbares Wohlsein bei schönen Bauten. Ich empfinde, wenn ich Räume betrete, also das klingt jetzt total, vielleicht ist gut, dass wir damit anfangen, sofort, wir setzen die Benchmark. Also mich macht's wahnsinnig. Gut, jetzt sind wir hier beim Bayerischen Rundfunk und die Lampen hier sind alle richtig, aber ich kann zum Beispiel nicht ab, das sind so, äußert sich in so Kleinheiten, wenn, oder Feinheiten, wenn zum Beispiel in einem Restaurant, es ist eröffnet worden und da hat sich dann quasi eine Lichtfirma Gedanken darum gemacht, wie das Licht ist, mhm, und dann geht irgendwann mal eine Birne kaputt und dann kommt jemand von dem Restaurant und tauscht diese Birne aus und dann hat diese Birne eine andere Calvin-Zahl.
Oh ja, und andere Farbe.
Genau, eine andere Farbe und das macht mich wahnsinnig und es ist aber so witzig, weil ich habe so ein paar Menschen in meinem Umfeld, wenn ich denen das erzähle, die sagen so, hey, das geht mir genauso. Und dann sagen die immer, und hast du schon mal eine Birne ausgetauscht, weil du eine dabei hattest? Und da weiß ich immer so, nee, ich bin noch ganz normal, aber ich mag unglaublich gern Orte. Ich finde, an gewissen Orten gewisse Häuser sich vorzustellen oder gewisse Situationen, wie man da wohnen kann. Also ich habe gar nicht so einen Anspruch von, das muss architektonisch perfekt sein und wunderschön. Und das muss, keine Ahnung, Vincent van Duysen, der irgendwie so einen total eigenen, ikonischen Stil entwickelt hat, der so sehr, ist ein Belgier, der wahnsinnige Häuser baut und einen unfassbaren Stil hat, wo manche Sachen mir von dem wieder zu kühl sind und andere Sachen dann aber ganz warm sind. Und ich mag eher dieses gemütlich warme und ich finde es aber auch so faszinierend, wie innerhalb von so einem, sag ich mal, Architekten, der sich Gedanken darum macht, wie soll die Personen da drin leben, dann so ganz von beiden Enden des Spektrums, quasi von super modern, ganz kühl, ganz clean zu super cozy und alles mit Holz und weiß nicht was. Also ich mag, dass das so unfassbar vielfältig ist und trotzdem man, obwohl ich eher der gemütliche Typ bin, ich auch eine ganz krasse Faszination haben kann für, das ist ultra clean. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich so leben könnte, aber ich habe da eine Faszination davon und denke mir so, oh, wie krass, dass das da so ist. Und wenn man jetzt dann irgendwie, ich meine, dafür sind ja alle Medien, die man irgendwie heutzutage bedienen kann, wenn man dann so auf diesen ganzen Fotoplattformen ist, ich folge wahrscheinlich mehr Architektur und Einrichtungs-Accounts als irgendwelchen anderen Leuten. Ich habe einfach, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich habe selber mal gebaut und dann haben die Architekten einen schönen Satz gesagt, du bist für uns der krasseste Nestbauer, den wir jemals erlebt haben, weil ich immer noch mal so gesagt habe, nee, aber guck mal, wenn wir das so machen, vielleicht können wir da noch mal tiefer reingehen und wenn wir dann da drin sind und dann hat das irgendwie so einen anderen Charakter, weil dann waren die immer so, ah, okay. Und es hat so Bock gemacht, sich zu challengen. Am Ende des Tages würde ich heute gerne noch mal was machen, weil man sagt immer, man baut einmal für sich für einen Feind, einmal für einen Freund und der dritte Bau ist erst für sich selbst, weil erst dann weißt du, wie es geht.
Ah, und für den Feind, weil einem so viele Fehler passieren, dass man sich nachher
Hölle.
Ärgert.
Nie wieder würde
ich. Und nein, was ist der schlimmste Fehler, den du...
Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wirklich nicht. Es ist es regnet rein bis...
Was?
Ja, das ist so, wo du denkst, hey, das geht doch gar nicht mehr. Wir haben 2024, da muss doch jemand wissen, wie man das abdichtet.
Vor allem aber, dafür hattest du doch noch richtige Architekten an deiner Seite.
Ja, aber vielleicht sollten wir das nicht zu sehr vertiefen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man im laufenden Rechtsstreit ist.
Okay, gut. Aber Moment, stimmt es?
Ja.
Das hast du irgendwo mal am Rande erwähnt und ich war mir nicht sicher, ob es ironisch ist oder ernsthaft, dass du eine Bowlingbahn hast?
Das ist ein Witz.
Okay.
Nee. Ja, das ist, nein, aber ich mag es immer, wenn so Dinge... sich verselbstständigen, ohne dass ich sie aber überhaupt erst ins Gespräch gebracht habe. Und dann denke ich mir manchmal so, wie bizarr das ist, was für Themen zu meiner Person existieren, die einfach nicht stimmen, wo ich aber, ich weiß noch, damals saß ich bei Zimmerfrei und dann haben die mich auf das C in Joachim C. Winterscheid angesprochen, dass ich ja Cornelius heiße und das war mir so unangenehm davor vor den beiden, dass ich gesagt habe, ich heiße nicht Cornelius.
Und dann hast du dir einfach was anderes ausgedacht?
Nee, und dann habe ich einfach nur gesagt, das haben wir mal erfunden für einen Beitrag und das war eine Riesenmeldung. Das war eine Riesenmeldung, wo ich mir dann dachte, so wie bizarr und es gab Vertragswerke, in denen Joachim Cornelius Winterscheid stand, aber auf keinem Pass von mir steht Joachim Cornelius Winterscheid und so. Das war mir immer sehr unangenehm und es gibt noch ganz viele solcher Geschichten zu mir, von mir. Nee, nicht von mir, sondern über mich, die nicht stimmen, die ich aber nicht selber ins Licht drücken würde, als die stimmen nicht, weil ich so witzig finde, dass
das
existiert.
Das lieben wir InterviewerInnen, ja, Joko, das ist ja ganz toll. Das Thema hatte ich auch neulich schon mit Fariadim, der hat das Hobby auch, ja, so Sachen einfach zu spreaden.
Aber ich habe das mal von, ich glaube, Jürgen Vogel hat das mal in einem Interview erzählt, dass er selber immer in Interviews absichtlich Lügengeschichten erzählt, um dann gucken, wie lange braucht, bis es bei ihm ankommt. Also über private Kontakte. Sag mal, stimmt das eigentlich, dass du? Und dann so, nein, Mann, das habe ich erfunden, aber das hat jetzt 3 Monate und 6 Tage gedauert,
ja,
bis es bei mir ankommt.
Ja, tolles Privatvergnügen. Das macht mir halt Schweißausbrüche, aber gut. Wie ist es denn, also als jemand, der so Architektur interessiert ist, oder also ich merke jetzt, es geht vielleicht gar nicht so sehr darum, wie sieht das Landgericht irgendwie hier aus oder das große.
Doch, ich finde Städtearchitektur ist ein Riesenthema. Ich finde, Berlin ist eine Katastrophe für Städtearchitektur. Mhm. Also ich finde wirklich, dass gerade, man könnte so viel Positives, glaube ich, verändern in Städten, was, und damit meine ich jetzt gar nicht Fahrradwege und Co., sondern wirklich das Erscheinungsbild von einer Stadt, wenn du die Möglichkeit hast, wie in einer Stadt in Berlin, wo wirklich so viel Brachen lagen oder auch noch liegen und so viel entwickelt werden kann. Warum entscheidet man sich immer für viereckige Kästen, die einfach nur aus Fenstern bestehen?
Ja, genau, auf komplett verglast. Das ist ja wirklich auch überhaupt nicht mehr nachhaltig.
Das nicht. Und B, finde ich es ästhetisch einfach total, es ist so langweilig. So. Ja. Ich weiß nicht, irgendwann bin ich mal mit einem Freund aus Skandinavien, haben wir so eine Tour gemacht in Berlin über die Spree und dann fährst du ja da durchs Regierungsviertel und so und der war schockiert.
Ja.
Der meinte so, was ist das alles? Hier sind ja kaum Menschen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich das Center der Stadt. So, da fährst du vorbei, aber das ist halt alles sieht gleich aus. Es steht alles nebeneinander.
So einen futuristischen Film. Oder
aber total uncool. Also ich weiß nicht, ob das in Zukunft irgendwann geil wird und ich zu wenig Ahnung habe. Das ist ja manchmal auch so, wenn man Designs sieht, wo man sagt, ja, das bin ich nicht, das verstehe ich nicht, warum haben die das so designt? Und dann denkt man sich so 3 Jahre später, jetzt finde ich es eigentlich ganz cool. Also da war der Designer quasi schon 3 Jahre voraus. Ich habe nur den Zweifel, dass das mit Berlin so sein wird. Aber ich finde Städtearchitektur, deswegen liebe ich es in München zu leben. Ich liebe auch alt. Also ich finde so gerade diese Symbiose aus alt und neu, wenn du irgendwo was hast, wo da steht ein Gebäude von 1800, keine Ahnung was, und daneben wurde was weggerissen und dann steht auf einmal ein Glaskasten und das ist aber verbunden mit einer Brücke, aber das ist eins.
Ja.
Ich liebe so diese Symbiosen aus verschiedenen, ich weiß nicht, ob man auch eine Ära der Architektur nennt, aber aus verschiedenen Epochen vielleicht eher.
Ja, und ich merke das auch hier als Kontrast zwischen Berlin und München, dass man in München sich kaum satt sehen kann. Ja. Also da bin ich total bei dir an der Schönheit dieser Gebäude. Ja, ja, oder und, man kann so durch und denkt so, boah, ja, die Stadt hat sich für mich auch echt aufgehübscht hier. Da muss ich mich jetzt dran laben. Heißt das, ich muss mir vorstellen, wenn du irgendwie im Urlaub jetzt zum Beispiel bist oder in einer neuen Stadt, guckst, also ich stelle mir jetzt gerade vor, dass du ständig irgendwas anfasst, weil du denkst, das ist jetzt eine interessante Wand oder so. Und irgendwie einen anderen Fokus hast.
Oder auch Lichtschalter.
Oh, Lichtschalter.
Ja, weil ich finde, Lichtschalter ist sowas ganz Kleines, was aber unfassbar viel ausmacht. Also das ist so, ich kann ein Foto suchen, vielleicht finde ich das sogar. die habe ich fotografiert. Da muss ich jetzt einmal kurz hier die Fotos gehen, weil ich so fasziniert war davon, dass der Lichtschalter in der Farbe auf so einer Wand war.
In welchem Gebäude?
Das war in Italien im Urlaub dieses Jahr. Und der Opi bedient das Telefon. Lichtschalter. Mal gucken, ob der das findet hier, das Tolle.
Ich wäre jetzt wirklich gespannt. Du musst es noch kurz für Podcast-Hörer und Hörerinnen beschreiben. Ja. Also welche Farbkombi war
es? Es ist ein aprikotfarbener Lichtschalter gewesen. Mhm. Zwei Stück nebeneinander. Kipp.
Ja.
Aus Porzellan. Oder nicht Porzellan oder so. So ein
so
sehr,
Emaille.
Emaille oder so. Ich hab's haptisch nicht mehr ganz drauf. War aber auf einer sehr rauputzigen Wand in einem kleinen Geschäft in Italien. Mhm. Und ich war so, was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen.
Aber wieder eine Form von Gegensätzen, ne?
Ja, voll.
Also wie das Glasgebäude neben dem alten, der schöne Lichtschalter auf der hohen Wand.
Wie finde ich das denn jetzt? Das macht mich, sowas macht mich auch wahnsinnig. Gleich habe ich ihn. Gleich habe ich ihn. Da sind die Freunde, der ist nackt. Der auch. Oh, ist da.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Im ersten Moment sieht es schemenhaft auch anders aus mit den zwei Dingen nebeneinander, aber ja, interessant.
Also aber ich war total geflasht, weil die Farbe habe ich noch nie gesehen.
Ja,
und das sind so Kleinigkeiten. Und ich mache voll oft, mache ich dann Fotos von so Sachen, wo ich mir denke, vielleicht brauche ich das irgendwann. Leg mir es nicht in den Ordner ab, offensichtlich, sonst hätte ich
es
gefunden.
Wir benutzen es als Ersatzhirn inzwischen, diese Fotos.
Aber das ist dann so ich sehe was und finde das gut, weil ich finde Lichtschalter, da gibt es so viele verschiedene und da ärgert man sich auch immer drüber, wenn man dann einmal selber in so einer Situation gewesen ist, dass man eigentlich alles aussuchen konnte, wenn man quasi baut. Und dann stellst du fest, zwei Jahre später, scheiße.
Das ist aber ja auch das Fiese. Also wenn du baust, dass dann all diese Entscheidungen auf einmal kommen und man irgendwann wahrscheinlich gar total müde ist oder einfach die Kapazität nicht mehr hat, jetzt auch noch den Lichtschalter zu entscheiden.
Ja,
oder
hast du da
wirklich Freude dran?
Ja, nee, das hat tatsächlich total Bock gemacht. Und das ist auch so, das Perverseste, finde ich, an einem Bauprozess ist, dass du irgendwann... Wie sagt man das denn? Man geht auf
Zahnfleisch?
Auf ein Zahnfleisch, dankeschön. Irgendwann gehst du halt auf ein Zahnfleisch und kannst nicht mehr. Und dann ist es vorbei und dann brauchst du ein Methadon-Programm. Weil das ist wirklich, das ist wie eine Sucht. Weil du hast so viele Entscheidungen gefällt in so einem kurzen Zeitraum, die alle so viel Impact haben. Heute würde ich mir auch wünschen, ich wäre da und hier etwas mutiger gewesen, weil man dann dachte, machen wir lieber die Safety-Variante.
Ja.
So, aber dafür fehlt einem die Erfahrung.
Ja.
Und es ist wirklich so, dass ich mir gerade für mich privat, also neben all dem Beruflichen, was so passiert, was ja auch jetzt nicht wenig ist, so, aber ich brauche immer einen Ausgleich und ich habe aufgrund von zu wenig Zeit leider keine Hobbys, aber ich denke mir immer so, wie schön wäre es, wenn irgendwer im Freundeskreis so ein Projekt jetzt gerade hätte, wo man sagen kann, ey, kann ich mich damit dranhängen?
Ja.
Ich würde gerne einfach nur beratend tätig
total
sein.
Ich würde gerne mit dir über Wandfarben sprechen.
Aber genau so.
Ich kann das verstehen.
Okay, was passiert hier gerade? Spreche ich wirklich seit 10 Minuten mit Joko Winterscheid über Inneneinrichtung? Also versteht mich nicht falsch, ich find's herrlich und man merkt ja auch, dass ihn dieses Thema richtig begeistert, so wie er hier gerade lossprudelt. Warum hat der Mann dann noch keine Interior-Sendung? Ich sehe das doch richtig vor mir. ProSieben Cribs, Wohnen mit Winterscheid oder Joko Haustours bei seinen ganzen Promi-Freunden. Würde ich mir angucken. Jedenfalls bin ich gerade ganz erleichtert. Das geht auch richtig gut los hier. Direkt schon Einblicke in Jokos Camera Roll und seinen privaten Hausbau bekommen. Was kommt als nächstes?
Ich mag gar keine Trends. Ich habe auch damals bei meinem eigenen quasi Vorhaben habe ich gesagt, ich will so zeitlos wie möglich sein. Weil ich will nicht in die Situation kommen, dass man, ich habe es die Tage noch Sophie bei uns im Podcast erzählt, ich hatte eine Tante, die hat in Düsseldorf bei einem Inneneinrichter gearbeitet oder bei so einem Einrichtungsladen und die hat mal so eine Geschichte erzählt, dass alle 4 Jahre, die haben so Kunden, alle 4 Jahre renovieren die ihr komplettes Haus von oben bis unten.
Okay.
Das war für mich damals unvorstellbar. Ja. Jetzt in München lebend, kenne ich Leute, da weiß ich gar nicht, was 4 Jahre dauert. Aber da weißt du dann von wegen, dass du weißt, es gibt Menschen, die das machen und für sich selber ist es eher so, dass man aber natürlich nur alle 4 Jahre renovieren muss, wenn du halt in so Trends
wenn du das willst,
einrichtest. So. Wenn du immer das Neueste willst, dann musst du alle 4 Jahre was Neues machen. Aber ich fand es total reizvoll, was zu schaffen, was eigentlich 10, 15, 20 Jahre unangefasst bleiben kann. Und ich habe heute noch Menschen, die noch nie bei mir zu Besuch gewesen sind, wenn die reinkommen und zu mir sagen, das ist ja unfassbar, wenn man bedenkt, dass das jetzt hier 4-5 Jahre alt ist, wie, also da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf, wie gemütlich das ist und wie zeitlos. Und wenn der, wenn das Wort fällt, ne, wo wir jetzt habe ich es verraten, jetzt kommen jetzt wahrscheinlich ganz viele, sagen so, oh Jürgen, das ist total zeitlos bei dir. Dann weiß ich, hast du einen Podcast gehört? Warte mal, ganz kurz, kopier mich bitte nicht. Ich will, dass du es wirklich von Herzen sagst. Das bedeutet mir total viel und es macht mich total glücklich, weil ich, nochmal zurück zu diesem Nestbau, ich brauche so einen Rückzugsort. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich hatte immer schon eine Faszination für Architektur, aber ich glaube, dass durch diesen Beruf und durch Öffentlichkeit und durch, man bewegt sich im öffentlichen Raum und es ist was anderes, als wenn sich jetzt jemand, der nicht so einen Beruf hat, im öffentlichen Raum bewegt, brauche ich zu Hause meine vier Wände so für mich als den einen Ort, aus dem ich von mir aus Kraft schöpfen kann oder wie man das nennen möchte, aber wo man so zu sich zurückziehen kann. Und deswegen ist es umso wichtiger für mich, dass das so ein was Schönes hat und deswegen setze ich mich unfassbar gerne mit Architektur auseinander. Ich weiß noch, mein erstes Mal Architekturmagazin. Falls ich jetzt zu viel erzähle.
Deine erste einfach... Homestory, meinst du?
Nee, ich habe witzigerweise für Tine Wittler Einsatz für Wänden gearbeitet.
Was?
Ja, ich war Redakteur bei der, aber das war nicht meine erste Story. Aber da habe ich das erste Mal Kontakt bekommen mit Architekten. Das stimmt nicht. Ich habe sogar, nee, stimmt gar nicht. Ich habe ein Schulpraktikum bei einem Architekten gemacht. Mhm. Bei Kuni Brassler. Shoutout. Kuni ist bei uns im Dorf der Architekt, der alle geilen Häuser gebaut hat. Da habe ich ein Praktikum gemacht, aber eher, weil ich mit der Tochter eng befreundet war. Und ich brauchte halt ein Praktikum und dann war das easy. Da konnte man rein und ausgehen. Man kannte sich und das war irgendwie ganz schön. Manchmal denke ich sogar daran zurück und denke mir, hätte man da dranbleiben müssen, obwohl ich es damals noch nicht gefühlt habe, wenn ich merke, wie viel mir das heute bedeutet.
Ja.
Dann habe ich aber Einsatz für Wänden quasi als Redakteur gemacht, also hinter den Kulissen und hatten da auch mit Architekten zu tun, die diese Dinger geplant haben. Und ich war immer so geflasht davon, von diesem Vorher-Nachher, also auch für dich selber in diesem Prozess, dieses Handwerkliche, alles, was da reinfließt. So. Und dann weiß ich noch, da habe ich mir damals bin ich nach Hause gefahren, von Hamburg habe ich gewohnt, ins Rheinland, mit dem Zug an Weihnachten habe ich mir so eine AD gekauft, also Architectural Digest, die hat, weiß nicht, 8 Mark oder war es schon Euro.
Also viel Buch damals eigentlich.
So,
also
absurd viel Geld und dann habe ich da durchgeblättert und dann war da ein Sofa drin für 1800 Mark und ich dachte so, wer kauft sich denn ein Sofa für 1800 Mark? So, also unvorstellbare Summen. So, und ich finde es eher so auch interessant, wie man aufgrund von, gut, jetzt bin ich 45, damals war ich irgendwie Anfang 20, wie sich aufgrund dessen, dass das Leben sich so verändert, für einen selber und auch mit allen Möglichkeiten, die dann damit einhergehen, man auch anfängt, so Dinge ganz anders wertzuschätzen. Und damals hätte ich mir nicht vorstellen können, 1800 Mark für sowas auszugeben, aus dem einfachen Grund, weil ich dachte, das ist ja total bescheuert, das sind ja 3 Monatsmieten, die ich hier da irgendwie für ein Sofa ausgeben soll. Und heute habe ich eher so das Ding, dass ich mir denke, okay, was von den Sachen, die man kauft, das muss so eine bewusste Entscheidung sein, wo man auch gerne bereit ist, ein bisschen mehr Geld für auszugeben, weil das was ist, was ich möchte, dass das ewig bleibt.
Welche Parallelen gibt es zwischen Architektur und deinem Job, der es dann letztendlich geworden ist?
Ja. Boah, gute Frage. Wahrscheinlich, dass man irgendwas baut. So, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Karriere, wenn man das so nennen möchte, ich tue mich mal sehr schwer selber damit, so Worte wie Karriere für mich selber zu benutzen, weil ich weiß nicht, ob du das Imposter-Syndrom kennst, aber man hat immer das Gefühl, ich kann ja gar nichts. Und wann kommen die Leute und sagen einem, du kannst ja gar nichts. So, bisher ist noch Gott sei Dank keiner gekommen. Ich darf noch weitermachen. Aber ich finde, dass das schon irgendwie eine Vergleichbarkeit hat, weil man sehr viel aufeinander aufbaut. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Show konzipiert oder sich Gedanken dazu macht, dann sind das immer so kleine Bausteine, die immer dazu führen, dass nachher ein großes Ganzes entsteht. Und ich finde, das ist wahrscheinlich die simpelste Analogie zur Architektur, weil du wirklich dir, wie auch bei einem wahrscheinlich guten Gebäude oder bei einer guten Architektur oder bei einer guten Einrichtung, ernsthaft Gedanken darum machen musst, passt das wirklich so zueinander und ist es sinnvoll, das so zu machen oder ist das jetzt einfach nur der leichteste Schritt, um den nächsten Schritt gehen zu können? So, und das ist, glaube ich, was im, ich sage jetzt mal, im Architekturwesen als auch wahrscheinlich im Showgame, das kennst du ja auch, man kann sehr viele Abkürzungen nehmen, so, aber man wird halt hier und da vielleicht dann, man kennt die alle, diese Leute, die Abkürzungen nehmen wollen, aber es gibt keine Abkürzungen. Mhm. Aber ich finde gerade in der sag ich mal, Entertainment-Show-Medienlandschaft so, da ist es umso schöner, wenn du sukzessiv daran arbeitest, Schritt für Schritt zu gehen. Weil natürlich ist es mühsamer und natürlich ist es jetzt auch nicht so, dass das einem immer alles leicht fällt und viele Momente auch dabei sind, wo man denkt so, oh Gott, ey, jetzt rackere ich mir hier irgendwie seit Monaten, seit Jahren irgendwie die, ne, reise ich mir den Allerwertesten auf und es kommt nichts und dann macht es aber irgendwann Peng und dann kommt's und dann denkt man sich so, ah, guck mal, dafür. Und ich glaube, das Gleiche ist in der Architektur wahrscheinlich, wenn du hingehst und sagst, ey, lass uns doch jetzt einfach schnell das Ding hier hoch, also so ein bisschen Berlin, lass uns das hier schnell hochziehen, kann man machen, aber ist halt schnell verbraucht. Und ich glaube, so ist es auch mit, ich will jetzt nicht sagen, Erfolg in der Medienlandschaft ist ein bisschen zu groß, aber je mehr Gedanken man sich macht umso schöner fühlt sich ein Haus an, wenn man da reinkommt oder ein Bürogebäude oder was auch immer oder auch ein Museum oder alle Örtlichkeiten, die gebaut und geschaffen werden. Und genauso ist es aber, glaube ich, auch bei einer Show, je mehr Gedanken du dir machst, desto mehr ist für den Zuschauer, die Zuschauerin nachher drin.
Hast du ein Beispiel aus einer Showkonzeption, weil du und ihr habt schon sehr, sehr viele verschiedene konzipiert, wo ihr mal eine einfache Abkürzung hättet nehmen können, aber das nicht gemacht habt? Also gibt es so
Na, also ich bei Wer steht mir die Show würde ich jetzt, glaube ich, am klarsten antworten können, weil wir drei Showkonzepte vorher hatten, wo man immer das Gefühl hatte, das ist es jetzt. Also wir haben Zirkus Halligalli, Klaas und ich haben damals Zirkus Halligalli beendet. Und Klaas hat dann quasi sofort Late Night Berlin weitergemacht und ich wollte mir erstmal so ein bisschen Zeit nehmen, also auch persönlich so gewünscht Zeit nehmen, um zu gucken, was will ich denn eigentlich? Und dann gab es viele Möglichkeiten von großen Shows, die schon auf dem Sender existierten, die einfach zu übernehmen, wo ich dann immer gesagt habe, also, nee, ich will jetzt keinen Kollegen oder keine Kollegin da irgendwie rausdrängen, so, das ist ja deren Job, was soll ich mich jetzt da hinstellen, nur weil das vielleicht irgendwie Sinn machen würde und dass ich auch für mich gut anfühlen würde, die Show zu hosten, aber wenn die nicht proaktiv aufhören, werde ich jetzt da niemanden rausdrängen. Dann habe ich irgendwann so ein bisschen das Momentum verpasst, dass sich was ergeben hat. Also das war dann so ein bisschen das Gefühl von, es gibt eine schöne Geschichte, da saß ich beim Chef von ProSieben im Büro und wirklich so proaktiv selber hingefahren, ohne richtigen Termin so ungefähr oder so. Hallo, ich bin da. Hallo, ich bin da. Habe mich da hingesetzt und habe gesagt, ich fühle mich wie beim FC Bayern, ihr verpflichtet mich hier, ich sitze nur auf der Bank, ich darf nur von der Seite zu gucken. Und dann hat er gesagt, so, du warst der Typ, der gesagt hat, du brauchst Zeit und wir haben sie dir gegeben. Das ist sehr unfair, was du jetzt hier gerade machst, habe ich null so gesehen.
Ja.
Da gab es danach dann auch Anrufe von Leuten aus meinem direkten Umfeld, wo er sich da danach gemeldet hatte und Leute dann gesagt haben, Joko, hast du eine Midlife-Crisis, was ist los mit dir? Und dann haben wir aber angefangen. Also ich selber habe erstmal damit angefangen und dann habe ich andere damit reingezogen, meinen Wunsch, was Neues zu finden, viel ernster zu nehmen, als wir es vielleicht gemacht haben. Wir hatten so eine Sportshow da entwickelt, Beginner gegen Gewinner, die jetzt aber wegen zu viel Erfolg relativ schnell eingestellt wurde. Die gut war einer im Grundgedanken, aber das Prinzip ist nie so aufgegangen, wie man es in der Theorie wollte. Und dann haben wir aber eigentlich nach was Neuem gesucht für mich und Idee Shortcut, wir haben wirklich fertig entwickelte, gepitchte Konzepte, die, wo der Sender gesagt hat, das machen wir, haben wir nochmal ad acta gelegt, weil ich dann irgendwie so ein Bauchgefühl hatte von so, irgendwie ist es das nicht. Das ist total beschissen, was ich jetzt sage. So, ich weiß, wir haben da irgendwie 3, 4, 5, 6 Monate Arbeit jetzt alle gerade reingesteckt, aber seht ihr das wirklich noch so wie am Anfang? Und bei uns gibt es so eine schöne Regel, wenn es laut wird an einem Tisch, wenn man über Ideen redet, dann ist meistens eine gute Idee. Also dann merkt man so, da ist irgendwas drin. So alle können sofort andocken. Und
alle wollen einander übertönen mit ihrer nächsten Idee.
Ja, genau.
Kann ich mir vorstellen.
So,
ja.
Und das hatten wir bei all den Projekten immer so, aber wir haben sie dann am Ende nicht durchgezogen. Und dann war es so ein bisschen wieder so eine Situation von, man war in so einem Leerlauf. Also dann kam auch noch Covid. Mhm. Und man hatte irgendwie 2 Shows proaktiv abmoderiert, wo der Sender auch gesagt hat, so ey, du hast wirklich Nerven, Alter. Du nervst uns hier mit. Wir setzen dich auf die Ersatzbank, dann sagen wir 2 Shows zu und du sagst sie beide wieder ab. Ne? Und auch in der Firma war es jetzt nicht so, dass alle da Hurra geschrien haben, dass wir nochmal von vorne anfangen können. Aber es war immer dann trotzdem sehr wohlwollend miteinander, weil, glaube ich, auch viele um mich herum wissen, dass wenn ich bin so ein Bauchmensch, wenn das nicht passt, dann passt es auch nicht und dann macht es auch keinen Sinn, mich da reinzureden, weil ich werde dann nicht in dem Prozess besser, weil ich dann doch merke, ach, das ist es ja. Mhm. Und dann war, wer steht mir die Chance? Wir sind dann relativ schnell zum Quiz gekommen, weil ich dann gesagt habe, ich finde irgendwie Quiz geil. Und dann war es aber so, Quiz ist ja easy, ne? Und wir haben dann so, also Quiz ist nicht easy, weil Quiz ist schon total auserzählt, aber Quiz ist insofern einfach, als dass die Parameter sehr klar sind. Da musst du jetzt nicht noch...
Als Zuschauerin, man
genau,
verstehst es schnell.
Wir hatten was mit Talk, was aber so total, keine Ahnung, dann ging es mit offenem Feuer im Studio und weiß ich nicht was. So, das war alles sehr, 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 sehr speziell, weil ich auch so Bock auf Talk hatte, weil mich Leute immer interessieren. Witzigerweise gar nicht so sehr im Privaten, aber im Beruflichen.
Im Privaten redest du mit den Leuten?
Ich finde es beruflich total spannend, andere Menschen kennenzulernen. Mhm. Aber im Privaten bin ich dann immer eher so, ja, schön, dass wir jetzt hier zusammensitzen. So, das ist total verrückt. Kann ich dir nicht sagen, woran das liegt, weil man vielleicht so seine 5 engsten Freunde hat man und damit ist man dann irgendwie auch...
Ja, oder vielleicht, wenn du im Alltag schon so viel Input bekommst, also im Arbeitsalltag und man darauf so eingeschaltet ist, dann das ist ja vielleicht auch so ein intellektueller Nestbau. Dann ist man einfach froh, wenn man sich zurückziehen kann.
Aber ich habe immer so ein schlechtes Gewissen anderen Menschen gegenüber, wenn ich privat nicht so interessiert bin. Weil ich dann immer denke, so, was denken die, was ich für ein Typ bin, dass ich mich so... Ich habe nicht eine Frage zu der Person gestellt heute Abend und saß nur mit am Tisch und habe zugehört. So. Das mag ich dann lieber. Ich höre dann lieber zu, als aktiv zu sein. Aber wir hatten Talksendungen und weiß nicht, was entwickelt. Und dann kamen wir halt irgendwann zu diesem Wer steht mir die Show-Ding. Und wir hatten halt ein Quiz. Und dann war es aber immer das Ding von, ey, Joko, um diese Spielwelt, machen wir uns gar keine Gedanken. Das, wir haben schon so einzigartige Quiz-Ideen und das, also wir haben wirklich auch die unfassbarsten Leute da in der Florida bei uns in der Produktionsfirma sitzen, die, also du kannst es dir nicht besser wünschen. Ich würde wirklich sagen, es gibt keinen kreativeren Melting Pot, nenne ich es jetzt mal, als da bei uns. Und wir haben aber immer, oder uns hat immer gefehlt, was ist denn der Aufhänger? Weil es war so klar, eine Million, wie Raab sie damals da irgendwie bei Schlag den Raab weggeben wird, da waren die Zeiten nicht mehr für da, das Geld gab es nicht. Irgendwie eine Reise ist auch eine Quatschpreis so. Und dann waren wir auch immer an dem Punkt von, haben wir da Prominente sitzen oder sind das ganz normale ZuschauerInnen, die da irgendwie zuschauen? Dann, weiß ich noch, habe ich irgendwann abends um 11 mit Thomas Schmidt, unserem Kreativchef in der Firma, telefoniert und dann meinte, hey Joko, wir haben jetzt irgendwie mehrfach so, weil auch bei manchen Meetings hat er gesagt, ich lasse dich da mal außen vor, weil vielleicht entwickelt sich da was ganz anderes und wenn wir das präsentieren, kannst du da sofort andocken und fügst dir was hinzu, als dass du da mit drin sitzt und von vornherein bei manchen Ideen schon sagst, will ich nicht und dann kommen wir aber gar nicht so weit. Und dann hat er gesagt, hey, wir tun uns wirklich schwer mit dem Sinn. Und dann habe ich, weiß ich noch, abends, es war um 10:30, 11 an irgendeinem Abend im Lockdown, wo die alle sich da per Video zusammengeschaltet hatten und ich nicht dabei war, rief er mich dann abends zurück und meinte auf mich, hey, okay, ich muss dir ehrlich sagen, wir haben den einen Take nicht, es fehlt. Und dann habe ich nur gesagt, was ist, wenn wir um die Show spielen? Und es kam aus dem Nichts, ich weiß bis heute nicht, wo es herkam. Das war einfach nur da. Und in so einem Moment, wir haben uns totgelacht beide, weil das so dämlich war. Da meinte ich, wir suchen seit 2 Jahren nach einer Show. Seit 2 Jahren suchen wir nach einer Show für dich. Und jetzt kommst du und du willst um diese Show spielen. Und dann haben wir haben Tränen gelacht, eine Viertelstunde über die Dummheit der Idee.
Tja, aus der dummen Idee ist eine der erfolgreichsten Shows geworden, die gerade im deutschen Fernsehen laufen. In jeder Staffel spielt Joko mit 3 Promis und einer oder einem sogenannten Wildcard-Gewinner um nichts weniger als seinen Job.
Es ist, wer stiehlt mir die Show? Es ist 20.15 Uhr, die beste Sendezeit. Es ist nichts Geringeres als ProSieben. Und ja, mein Name ist Joko Winterscheid, aber die hier, die möchte ich Ihnen auch noch kurz vorstellen. Hier ist, Ladies and Gentlemen, Florian David Klitz. Hier ist die wunderbare Hazel Brugger. Hier ist mein Freund, hier ist the man, the myth, the legend, Matthias Schweighöfer.
Es gibt Quizfragen, bei denen man am Bildschirm mitraten kann, aber auch jede Menge lustige Spiele und Aktionen, die zu den absurdesten Szenen führen. Zum Beispiel mussten Tommy Schmidt, Nina Chuba und Wildcard-Gewinner Robert in einer der letzten Folgen Karaoke singen und dabei Fragen beantworten und das dann so mit in den Songtext einbauen.
Und ich sage Ihnen, was jetzt kommt, denn eine Staffel Wer stiehlt mir die Show? Ohne das nun folgende Quiz ist eine verlorene Staffel. Hier ist und jetzt alle!
Das ist der Joko-Sohn. 1000 Milliarden sind gleich einem Trillion. Frau Carpentier, nachts kurz vorm Bett. Mit Promi-News, dieses Format heißt Tough. Rettet der Kopf am Hosenbein. Und dein Schuh ganz aus Strassstein. Er macht Millionen mit so einem Design. Der Wünsche heißt Philipp Plein.
Am Ende dieser Folge hat Nina Chuba dann tatsächlich gewonnen und durfte die Show in der nächsten Woche komplett selbst gestalten und moderieren. Seit dem Start vor 4 Jahren hat Wer stiehlt mir die Show nicht nur beständig gute Quoten, sondern auch zahlreiche Auszeichnungen eingefahren. Allein 3-mal den Deutschen Fernsehpreis. Ich finde es richtig schön, dass diese lange Krisen- und Findungsphase, die Joko da gerade beschrieben hat, so mit Erfolg belohnt wird.
Das war dann irgendwie, glaube ich, der Moment, wo man gemerkt hat, es hat sich gelohnt, dass man da dran geblieben ist und jetzt nicht irgendwie die erstbeste Idee genommen hat. So, und bis heute bin ich sehr, sehr glücklich darüber und bin mir ziemlich sicher, ich glaube, wenn es die Sendung nicht gegeben hätte, wüsste ich nicht, ob ich noch Fernsehen machen würde.
Hast du das in der Zeit, also das klingt ja, ich stelle mir das sehr hart vor, so 2 oder du warst eben unsicher, 2 oder 3 Jahre gar nicht zu wissen, was mache ich jetzt als nächstes. Hast du das abgewogen, zu sagen, vielleicht höre ich dann hier auch mit dem Fernsehen auf?
Ja.
Was wäre der Plan B gewesen?
Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, ich weiß, und das ist auch gar nicht so, dass das so unkonkret war, sondern man hat halt ja so eine große Unzufriedenheit in sich, dass das, also bizarre ist, ich bin nicht aufgestanden in meinem Leben, irgendwann habe ich gesagt, so, ich will jetzt vor die Kamera. Ich habe irgendwann, aufgrund dessen, dass ich in der Medienlandschaft hinter der Kamera gearbeitet habe, so für mich festgestellt, ach wie witzig, ich habe die ganze Arbeit, die verdienen das ganze Geld. So, also sehr pragmatisch formuliert jetzt.
Grüße an die Florida.
Ja, aber da sind eine Menge Leute, die vor der Kamera auch was werden könnten. Aber der Punkt war für mich tatsächlich damals so ein bisschen, ich hatte das so zu Ende gespielt. Also wenn du in einem gewissen Prozess lang genug drin bist, merkst du, kommt da noch was? oder bleibt das jetzt immer so und bleibt das die nächsten 20, 30 Jahre so? Und wenn man dann, sag ich mal, so eine Redaktionsausbildung, ich habe ein Volontariat gemacht, ganz klassisch, so in den privaten Medien, sehr gängige Ausbildungsform, war so Learning on the Job. Und dann war man da drin, dann habe ich irgendwie die ersten Positionen eingenommen, wo man ein bisschen mehr Verantwortung hatte. Dann habe ich mal ein Projekt als EP, also als Producer leiten dürfen. Und. Ich habe aber so gemerkt, dass die Kolleginnen und Kollegen um mich herum, die machen das seit 20 Jahren genauso wie ich und dachte mir so, okay, die Shows können größer werden, aber es ist immer exakt der gleiche Aufgabenbereich und es ist immer vor allen Dingen nur der Inhalt, der sich ändert und da könnte man vielleicht was finden, was einem mehr Freude macht als anderes, aber immer zu gucken, ist es das, aber dann die gleiche Aufgabe, das hat mich nicht gereizt und ich bin jemand, der, das klingt vielleicht komisch, aber schnell gelangweilt ist und braucht dann immer neue Impulse. Und das Schöne war dann, dass ich dann echt so vor der Kamera bei denen, mit denen ich zu tun hatte, Tim hier Melzer ist bis heute noch ein sehr, sehr guter Freund und auch ein, zumindest das Gefühl, wenn ich mit Tim rede, habe ich nicht das Gefühl, dass ich mit Tim Melzer, diesem Fernsehkoch, spreche, sondern ich habe Tim halt kennengelernt, als er noch im Weißen Haus, so hieß das Restaurant von ihm da in Hamburg, so ein kleiner Laden, wo man bezahlen konnte, was man wollte, als man ihn daraus entdeckt hat quasi, da habe ich Tim kennengelernt. Und ich fand es so interessant, dass der, obwohl der einen Beruf hatte, also Koch, auf einmal mit diesem Fernsehding eine ganz andere Ausprägung davon hatte und eine unfassbare Freude entwickelt hat in seinem Beruf. Dann dachte ich mir, ja, das ist interessant, das ist eigentlich genau meine Situation. Ich habe eigentlich dieses Berufsfeld Fernsehen, aber nur dadurch, dass ich vor die Kamera gehen könnte, würde sich eine Menge verändern, weil es so unterschiedlich ist. Jedes Mal, wenn ich das irgendwie anfassen muss, weil jeder Tag ist anders, jede Show ist anders, jeder Approach, wie erzähle ich was, ist ein anderer. Und da war dann für mich so der Moment da, dass ich gesagt habe, ach, das fände ich spannend. Und dann bin ich halt bei MTV untergekommen. Dann war aber um auf die Frage zurückzukommen, für mich irgendwann, wenn man das so auch ein bisschen durchgespielt hat und dann auch mit Halligalli so aktiv eine Show beendet, was jetzt, ich weiß nicht, als wir ProSieben damals gesagt haben, wir hatten so einen riesen Meetingraum und da saßen wir mit allen dran und wir wollten so über die Zukunft reden. Dann haben Klaas und ich halt gesagt, dass wir gerne die Show beenden würden. Die haben sich kaputt gelacht, weil keiner würde eine Show wie Halligalli einfach beenden.
Die
aber
erfolgreich läuft.
Genau, und wir hatten aber das Gefühl von, das Ding ist zu Ende erzählt. So, das wird uns nicht gut tun, wenn wir uns jetzt da quasi vielleicht dran kaputt reiben an dem Teil und dann macht man das nicht mehr mit Liebe, sondern einfach nur, wie man geht halt morgens auf die Arbeit und geht abends nach Hause so. Und dann haben wir das beendet und dann sich selber die Freiheit zu nehmen, zu sagen, ich brauche jetzt mehr Zeit für mich, weil ich nochmal wissen will, was will ich eigentlich, weil das so das erste Mal auch war, dass man so der ganz großen Öffentlichkeit da irgendwie gezeigt wurde bei ProSieben. Und dann auch gemerkt hat, so, was macht das mit mir, wie gehe ich damit um, wie ist das, wenn man sich draußen auf einmal mehr bewegt und mehr Leute dann irgendwie auf einen aufmerksam werden, wie, was macht das mit mir persönlich? Und dann war der Moment selbst gewählt, weniger zu machen, aber gleichzeitig auch festgestellt, ich wollte das ja nie proaktiv unbedingt. Bedeutet mir das wirklich so viel, dass ich jetzt daran arbeiten muss, was Neues zu finden? Oder ist es vielleicht der bessere Weg zu sagen, nee, vielleicht mache ich ja einfach einen harten Cut? Und ich war immer gut in radikalen Entscheidungen in meinem Leben, absurderweise. Und hatte dann so ein bisschen die Hoffnung, dass das, wenn ich so eine radikale Entscheidung fälle, dass da was Neues kommt. Und ich frage mich heute manchmal noch, was wäre denn da gekommen? Auch wenn man so, ich bin jetzt niemand, der nach hinten schaut, so, aber natürlich ist das total spannend, weil das wirklich eine Zeit war, wo ich gedacht habe, das war's. Das kann man gar nicht mehr wiederbeleben, was da so an Gefühl bei mir war, weil ich richtig, ich würde sagen, am Boden war und wirklich dachte so, what the fuck? Also ich meine, man sagt ja nicht so einen Satz wie, ich fühle mich wie bei den Bayern, ihr bezahlt mich, aber ich sitze auf der Bank. Ne? Mhm. Das ist unfassbar frustrierend, weil du auch dann richtig merkst, dass viele kommen ja dann immer mit, ja, aber das ganze Geld, was man da verdient und so. Und du merkst richtig so, darum geht es gar nicht. Wenn du nicht happy bist mit dem, was du machst, also ich könnte keinen Beruf ausüben, wo es unfassbar viel Geld gibt, aber ich unglücklich bin. Das würde mir nichts mit mir machen. Das kann Geld nicht aufwiegen. Wenn es dir nicht gut geht, ist Geld das Unwichtigste als Kompensation dafür.
Klingt ja auch nach einem ganz starken Identifikationsmoment. Also ein großer Teil von, worüber du dich identifizierst, ist eine Show haben, sag ich jetzt mal so platt. Ist es dieses sich ausleben können vor der Kamera, ist es aber, oder auch Applaus bekommen, also dieser Resonanzraum von in der Öffentlichkeit stehen?
Es ist so witzig, weil, also ich erzähle jetzt, das habe ich noch nie erzählt, aber das, ich habe eine Therapie angefangen vor anderthalb Jahren, weil es mir auch nicht gut ging aus anderen Gründen so. Und da ist immer wieder genau das Thema, dass man so sagt, so, naja, aber sie stehen ja im, also diese Aufmerksamkeit, nach der sie sich, oder nicht Aufmerksamkeit, sondern so ein bisschen ich sag mal, Liebe, die man so vielleicht bekommen will, das ist ja was, das könnte man sagen, das bekommt man da. Mhm. Aber ich weiß immer nicht, wie man das richtig beantworten kann. Ich glaube, wenn ich mir das gewünscht hätte, dass das alles so kommt, dann würde mir das viel mehr bedeuten. Das heißt aber nicht, dass mir das nichts bedeutet, sondern ich bin ultra glücklich und dankbar und wirklich bis an mein Lebensende, was mir dieser Job schon für Möglichkeiten gegeben hat. Ich hätte niemals, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf im Rheinland, hätte ich mir erträumen lassen, dass das möglich ist, was ich jetzt so erlebe und was mein Leben ist so. Und man ist dabei irgendwie hingekommen. So. Aber gleichzeitig ist dieses im Mittelpunkt stehen, das glaubt mir immer keiner, aber wenn ich eben sage, wenn ich in einer privaten Runde sitze, ja, bin ich sogar eher der, der sich zurücknimmt, ist gar nicht so das Ding. Also das macht mir nichts. Ich habe bei Wer steht mir die Show, und das ist das beste Beispiel, geht's mir nur gut, wenn es den anderen gut geht. So, und ich habe eher so dieses Caring-Ding. Also ich will immer so, dass wenn wir dazu fünft, das die vier, die im Panel sitzen, meine Wenigkeit, und wenn wir von mir aus das Publikum als sechste Person dazu wählen, wenn wir sechs eine gute Zeit haben, dann geht's mir gut. Wenn wir sechs aber irgendwie Sand im Getriebe haben, dann frisst mich das auf. Ich brauche, glaube ich, eher dieses Gefühl von Miteinander. Wir sind füreinander da.
Eine Harmonie.
Eine Harmonie, so genau. Ja. So. Und wo auch immer das herkommt, ob das Kindheit ist oder ob das irgendwas ist, was unbeantwortet geblieben ist in meinem ganzen Leben und was ich noch suche, was ich vielleicht irgendwann finden kann oder vielleicht auch nie finde. Ich habe die Tage noch mit jemandem abends zusammengesessen, der gesagt hat, so, ich weiß nach 9 Jahren Therapie, dass ich nicht an den Punkt kommen werde, dieses eine Teil, was ich die ganze Zeit suche, zu finden. Dass auch selbst der Therapeut mittlerweile zu ihm sagt, so, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nur schwerlich, also sie vermissen irgendwas, ich weiß nicht, was es ist, aber wir sind seit 9 Jahren, sind wir beide ein Paar. Und wir werden, ja. Und es ist irgendwie so faszinierend, dass, glaube ich, auch eine Person super erfolgreich öffentlich, und ich fand das so faszinierend, weil am Ende ist doch immer so, dass das Einzige, was wirklich cool ist, wenn man darüber offen reden kann und dann irgendwie feststellt im Miteinander, ach krass, mir geht's ja gar nicht alleine so. Sondern gibt's ja noch ganz viele andere, die das auch fühlen, und egal in welcher Position, ob super erfolgreich oder irgendwie komplett lost im Leben und weiß gerade nicht, wo irgendwie die nächste Miete herkommen soll. So. Ich finde immer, dass das Einzige, was ich schön finde, ist, und das merke ich auch so im Älterwerden, was so Werte sind, die einem wichtig sind, ist, wenn Leute ehrlich zueinander sind. Wenn man nicht so, und das kennt man ja auch aus dem Freundeskreis, wo man dann auf einmal feststellt, so nach Jahren, ey, eigentlich haben wir uns jahrelang was vorgemacht. So, das ist so, wir sind zwar irgendwie, haben viel Zeit miteinander verbracht, aber in dem Moment, wo man auf einmal ehrlich zueinander wird, entsteht auf einmal so eine ganz andere Freundschaft. Und dann denkt man sich so, ey, wie schön, dass wir das eigentlich haben. Und das ist was, was mich, glaube ich, glücklicher macht als Rampenlicht oder irgendwas anderes, sondern eher so eine Offenheit, eine Ehrlichkeit, und wo ich auch, keine Ahnung, wenn ich mit Leuten aus der Firma oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Firma spreche, wo ich dann nur sage so, okay, das war jetzt die Version als Angestellte in der Firma, und wie würdest du mir das als Privatperson sagen? Und dann finde ich es immer so witzig, dass dann so, ja nee, das geht ja nicht. Meine, doch, natürlich geht das. Du musst, es bringt doch nichts, wenn wir jetzt auf einer beruflichen Ebene über so ein sensibles Thema sprechen, wie wir das irgendwie handeln wollen. Und da geht es dann teilweise, da geht es gar nicht um private Themen von Mitarbeiterinnen oder so, sondern sagst du, ey, wir müssen doch einen Weg finden, wie wir das gemeinsam jetzt irgendwie beide voneinander verstehen können und wie wir da vorne gehen wollen. Und dann ist immer das Verrückte, dass wenn man dann wirklich so Ehrlichkeit einfordert, dann kommt sie ja auch meistens. Und dann ist das aber was ganz anderes, als vorher besprochen wurde. Und das denke ich mir immer so, das bedeutet mir dann viel, viel mehr. Und das ist auch was ich dann in der Show so schön finde, wenn man so richtig merkt, die lassen irgendwann alles fallen. Also das ist so, ich finde nichts schöner, als da jemanden sitzen zu haben. Nehmen wir jetzt als Beispiel einfach mal Bill Kaulitz, wo, glaube ich, ganz viele vorher ein Bild zu hatten. Aber auf einmal lernt man Bill da kennen, wie Bill ist. Weil Bill gar nicht so sehr in so einem Show-Ding sein muss, sondern Bill ist halt einfach ein Riesenherz, ein unfassbarer Mensch. Hilarious as fuck. Für alle da, immer so. Und das kann der in dieser Sendung zeigen. Und das macht mich dann so glücklich, dass mir das viel, viel mehr bedeutet, als selber da im Fokus zu stehen. Weil ich mir denke, so, ah, das ist eine Plattform. So, ne, wir sitzen hier alle gemeinsam. So. Und je mehr wir aber füreinander da sind, desto mehr ist das auch, glaube ich, das, was die Leute da draußen sehen wollen. Weil ich glaube nicht, dass das Geheimnis ist, dass jemand sehen will, oder vielleicht wollen die Leute schon sehen, wie würde Bill Kaulitz diese Show moderieren. Und bis heute würde ich auch gerne sehen, wie Bill Kaulitz diese Show moderiert hätte. Weil er sie leider nie gewonnen hat, hat er sie nicht moderiert. Aber ich glaube auch, dass dieses, ich sag mal, harmonische Miteinander, was wir da herstellen können, was ist, was die Leute zu Hause genauso erreicht wie dieses größte Entertainment.
Ja, und während ich dir gerade zuhöre, also wenn das wirklich so ist mit Bill, dann ist es ja auch was sehr, sehr Besonderes, einen dermaßen öffentlichen, so gut ausgeleuchteten, krass aufgebauten und inszenierten Raum zu schaffen, in dem die Leute aber das Gefühl haben, sie können sie selbst sein. Das ist ja nicht ein Widerspruch. Ja. Und gleichzeitig glaube ich auch, das ist heutzutage ein totaler Hebel, also auch auf TikTok und so. Leute sind so echt, das fasziniert uns auch daran, ne? Oder zieht uns auch an.
Ich habe ein sehr gutes Beispiel, ich habe gestern mit Klaas gedreht in Berlin. So jetzt muss ich aufpassen, weil nicht, dass ich was vorwegnehme, was
Spoilern.
Irgendwann... Spoiler, genau. Aber es gab eine Situation, das war stand nirgendwo, also es war nicht in unserem Tagesplan drin, aber wir beide hatten Bock, ein Eis zu essen. Und dann haben wir halt ein Eis gegessen und die Kameras sind aber gelaufen. Und wir standen wirklich einfach nur, ich glaube, ich habe Klaas gerade eben, ich muss gucken, was ich habe es ihm eben noch geschickt. Ich habe geschrieben, ich will wieder zum Lichtenrader Damm. Wir waren gestern auf dem Lichtenrader Damm in Berlin und haben da Eis gegessen. Und das war aber dann im Nachgang, dachte ich so, ah, haben wir jetzt da irgendwie dem Team Stress mitgemacht, weil wir da so eine halbe Stunde einfach privat Eis gefuttert haben.
Außerhalb des Plans.
Und natürlich liefen die Kameras, aber ist das vielleicht zu langweilig gewesen? Und dann war abends Andreas, unser Kollege, mit dem wir das gedreht haben, hat dann gesagt, so, ich glaube, am Ende das Eisessen war das Wertvollste, was wir heute gehabt haben. Weil er meinte, das war so real.
Ja.
Das war so ihr, wie ihr auch privat da Eis essen würdet. So. Und das ist dann viel, viel echter als dieses immer nur zeigen, man kann alles überhöhen, man kann alles überspitzen, man kann alles inszenatorisch so darstellen, dass man alle Leute denken, oh, das war ja ein krasser privater Moment. So. Mhm. Aber das war halt ein echter privater Moment. Ich glaube, das merken die Leute.
Okay, wo und wann können wir den sehen? Weißt du
das gerade? Das wird im Rahmen der aktuellen Staffel Joko und Klaas gegen ProSieben. Ich weiß nicht, wann du ausstrahlst hier, aber wenn die dann noch läuft, würde man das da gesehen haben. Ansonsten kann ich nicht zu viel wegnehmen, weil im Rahmen dieser Sendung gibt es ja immer Gewinn und Verlieren. Und vielleicht war das eine Gewinneinlösung, vielleicht war es aber auch eine Verlusteinlösung.
Mhm. Okay. Ja. Ich hänge gerade noch und du musst sagen, was du davon erzählen willst, aber wenn du sagst, seit anderthalb Jahren Therapie und ich hänge bei meinem Punkt mit dem, worüber identifizierst du dich, was haben diese anderthalb Jahre dir darüber verraten oder vielleicht
geändert? Ich habe mich besser kennengelernt.
Ja?
Ja. Das ist so, da bin ich auch ganz, also ich habe gar kein Problem damit, darüber zu reden, aber es ist jetzt nicht so, wo man geht ja nicht nach außen und sagt so, hallo, ich habe jetzt übrigens Therapie angefangen, wer darüber berichten möchte, hier ist eine PM, da steht alles drin.
Ja.
Sondern ich finde, dass das Wertvollste ist, was ich nur jedem empfehlen kann und ich finde eher, das Problem ist ja heute, dass, glaube ich, so viele, ich nenne es jetzt mal therapiebedürftig wären, aber die Möglichkeit, einen Platz zu bekommen, halt so unfassbar schwer ist. Ich hatte Gott sei Dank sehr, sehr tolle Menschen in meinem Umfeld, die sich schon weit bevor ich überhaupt an dem Punkt gewesen bin, für mich selber zu realisieren, dass das wahrscheinlich notwendig sein könnte, mal jemanden aufzusuchen, der einem hilft auf professioneller Ebene, dass die sich schon lange, bevor ich das für mich erkannt habe, Gedanken gemacht haben und der Zeitraum, als die das schon festgestellt haben in meinem Umfeld, die Menschen, sich darum bemüht haben, einen Platz für mich zu finden. Und als ich dann selber so weit war und gesagt habe, ich glaube, ich muss mal irgendwie, das ist vielleicht ein überraschendes Thema für dich, aber ich denke über eine Therapie nach. Nee, ist gar nicht überraschend für mich. Wir haben uns schon gekümmert.
Let's go.
Genau, wir hätten da jemanden, der würde sich gerne mit dir hinsetzen und wenn das passt, wäre doch super so. Und das ist aber was, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Ich glaube, das ist so mit, ich glaube, meine Biografie ist ja bekannt. Ich bin ohne Mutter groß geworden, so. Das ist jetzt kein, das wünsche ich niemandem, weil das die Person ist, glaube ich, von der man die meiste Liebe bekommt im Leben. So, ich habe zwei Geschwister und einen Vater und ich will gar nicht da in irgendeine Richtung schlecht drüber reden, was die gemacht haben, weil das für die sicherlich auch keine leichte Situation war und das haben die auch, glaube ich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten so gut gemacht, wie sie es alle konnten, so. Und ich habe meinen Teil da genauso zu beigetragen. Aber natürlich macht das was mit einem. Und wenn man dann irgendwann selber.
Also vielleicht für die, die das nicht wissen, du warst 6 Jahre.
Ich war 6 Jahre, ne? Genau, ja.
Das war wirklich sehr. Und so unfassbar unfair früh.
Genau so. Und das ist aber auch so irreversibel, dass man halt sagen muss, für mich war immer der Satz, ich kenne das ja nicht anders, deswegen ist das okay für mich. Ich glaube aber, dass das, da habe ich mich sehr, sehr lange selber angelogen, weil das war einfach so die Scheu vor der Auseinandersetzung damit, dass das passiert ist. Und man merkt halt, wenn man selber älter wird und auch selber dann so an so einen Punkt kommt für sich, dass man Sachen vielleicht im Leben nochmal verändern möchte, weil man auch so merkt, im privaten Umfeld gibt es Menschen, die setzen sich nicht mit sich selber auseinander, wo man aber das Gefühl hat, die sollten sich vielleicht mal mit sich selber auseinandersetzen, weil das wäre was denen sicherlich helfen würde. Und dann dachte ich mir dann irgendwann so, naja, ist ja witzig, dass du das immer sehr gut für andere einschätzen kannst, aber dir selber, also ich bin sehr gut darin, anderen zu helfen, sehr schlecht darin, mir selber zu helfen. Und dann hatte ich einen katastrophalen Sommerurlaub, mir ging es richtig beschissen, wo man wirklich so an den schönsten Orten in Europas rumhängt und man so gar nichts gefühlt hat. Und das hat was mit mir gemacht. Da dachte ich so, okay, das ist nicht normal, das ist nicht gut.
Gab es einen Auslöser dafür, dass
du so einfach, ich war einfach, wie soll man das sagen, innerlich leer. Ja, genau, so richtig so, wir waren bei, das klingt jetzt alles sehr, sehr groß, aber wir waren auf einem Segelschiff mit Freunden. Aber es war so ein Daytrip, also da waren noch 60 andere. Das klingt absurd, aber im Ausland kann man es geil machen, wenn man so ein Katamaran, so eine Katamaranreise, wo die Musik ist zu laut, es sind zu viele Menschen drauf, so, aber im Ausland.
Und eigentlich sind alle gut gelaunt.
Alle sind gut gelaunt, so, und ich dachte mir, wie absurd, dass wir fand ich es absurd, dass wir diese Reise machen, also dass wir diesen Daytrip da machen mit diesem riesen Katamaran, wo irgendwie Party, also war eine Bar drauf und weiß nicht was. Und ich saß richtig da und habe aufs Wasser geguckt und es hat mir nichts bedeutet. Und dann wusste ich so, okay, irgendwas ist komisch, das ist nicht normal, das muss ja einem mehr was bedeuten. Und daraus, wenn man sich dann so das erste Mal für sich selber verinnerlicht, das ist komisch, dass das so ist, merkt man, dass man vielleicht mal sich mit sich mehr auseinandersetzen muss, warum bedeutet mir das denn nichts? Und dann habe ich mich da mehr mit auseinandergesetzt und ich glaube, wenn du dann anfängst, in so eine Spirale zu kommen, die vielleicht jetzt nicht die positivste ist, dann stellst du so fest, ah, okay, got it. Vielleicht muss man sich da mal mehr Gedanken zu machen, vielleicht muss man da auch mal, da habe ich auch Freunde angerufen, von denen ich wusste, dass sie in Therapie sind und da habe ich dann gesagt, so, wie war denn das bei dir? Und dann merkt man so, ah krass, ähnliche Situation, so, und dann kommt man halt dahin. Und dann stellst du auf einmal aber fest, dass man auch, wenn dann so Gegenfragen von Freunden gestellt werden, die schon länger Therapie machen, und ich habe das nie irgendwie, gibt ja dann so Leute, die sagen, ach du mit deiner Therapie, sondern ich fand es immer faszinierend, dass sie das machen, und ich fand es immer cool, dass sie das machen, weil ich mich so gefreut habe, dass da jemand hilft. So, und habe dann aber so richtig festgestellt, dass ich eigentlich, wenn die dann so Nachfragen gestellt haben, das immer gar nicht so klar beantworten konnte. Mhm. Und habe dann auch gemerkt, okay, da gibt's anscheinend eine Menge so weiße Flecke auf der Landkarte, die ich noch nicht entdeckt habe für mich. Und vielleicht entdecke ich die ja. Und bin ultra glücklich darüber, dass ich das angefangen habe, weil das so richtig einem auch in so Verhaltensweisen von einem selber manchmal so den Spiegel vorhält.
Zum Beispiel?
Ja, dass man einfach immer, was ich eben gesagt habe, man hat halt eine Harmoniebedürftigkeit. Ja. Und würde ganz viele Entscheidungen, aber wenn man sie einfach entscheiden würde, wie man sie gerne entscheiden würde, anders fällen, wenn die Harmonie nicht im Vordergrund stehen würde. Mhm. So, und dann merkt man, dann verlässt du dich halt komplett. So, du bist halt null bei dir. Du entscheidest etwas. Du
gehst einem Streit aus dem Weg oder einer Konfrontation.
Ja, einfach nur, damit andere sich wohler fühlen, aber du selber gehst halt da nicht so gut mit um. Und dann war das was, wo ich glaube, ich in den anderthalb Jahren sehr, sehr gut drin geworden bin jetzt mittlerweile, zu sagen so, nee, das ist ja mein Ding so, da muss ich für einstehen, und wenn ich mich damit gut fühlen will, dann muss ich da irgendwie, dann ist das vielleicht für die anderen mal unangenehm. So, aber was soll's. Ist halt einfach so, ist ja nicht böse gemeint, ist ja nicht persönlich gemeint, ist halt einfach nur mein Gefühl. Und das ist was unfassbare Kräfte freisetzt bei einem. Mhm. Wenn man so richtig merkt, so, ach krass, guck mal, du hast immer für dich selber das Gefühl, du bist bei dir, aber du warst gar nicht bei dir.
Ich finde das auch überraschend, dass du das gerade erzählst, weil ich habe natürlich, also ich habe mir jetzt aus den letzten 20 Jahren Interviews nochmal von dir angeguckt und Porträts gelesen und so. Und dieses Thema, dass du diesen total unfairen frühen Verlust erlebt hast. Mhm. Ich habe ganz lange nach einer Formulierung gesucht und heute Morgen ist mir das gekommen, weil ich hatte den Eindruck, du hast das so total gut bearbeitet, weil du ja auch offen darüber sprichst. Mhm. Und immer wenn du darüber gesprochen hast, klang es nicht wie eine Lücke. So, weil, wo ich denken würde, boah, wenn ich mit 6 jemand so Wichtiges verliere, dann ist es ja vor allem eine riesen Lücke in meinem Leben. Aber bei dir klang es so gefüllt. Also wenn du über deine Mutter sprichst, dann ist da so viel.
Ja, aber ich glaube, das ist das Verrückte. Weil ich so jung war, war mir gar nicht klar, was ich da verloren habe. So, und das ist ich weiß jetzt nicht, ob da draußen bei den Hörerinnen und Hörern jemand ist, der sagt, ah ja, das geht mir genauso, aber das ist so verrückt, dass du eigentlich so klein bist, dass du Tod nicht checkst. Das ist klingt total bescheuert vielleicht so für jemanden jetzt in unserem Alter, aber du bist halt 6 Jahre alt und deine Mutter ist auf einmal nicht mehr da, aber die ist halt auch lange krank gewesen.
Ja.
Und dann ist es dann auf einmal so, dass sie halt weg ist. Es war aber so, es hat sich so angebahnt. Es war jetzt ja nicht überraschend von heute auf morgen, ein katastrophaler Unfall oder was auch immer. So, und dann war sie halt nicht mehr da. Und dann war das aber auch schon so, die war ja auch schon lange vorher nicht mehr da, weil sie sehr viel im Krankenhaus gewesen ist. Und dann war sie halt weg. So, wenn man das jetzt mal ganz hart formulieren will. Und natürlich musst du dann einen Umgang damit finden, auch gerade in dem Alter. Und natürlich versuchen alle um dich herum das auch so gut wie möglich, und auch Freunde und Family, das aufzufangen, gerade für mich als 6-Jährigen, dass das sich irgendwie nach einem normalen Zustand anfühlt. Und wahrscheinlich ist das dann aber auch der erste Schritt, in dem man dann so eine Veränderung gar nicht zulässt, dass das bei einem ankommt. Weil ich, mein Gott, ey, 6, da war ich 1985, war das. Da hat man nicht drüber nachgedacht, sollte man dem Kind vielleicht eine Therapiemöglichkeit geben, sollte das da vielleicht mit einem Kinderpsychologen drüber sprechen. So, heute würde ich sagen, 100% ja. Weil wie wertvoll wäre es gewesen, das damals aufarbeiten zu dürfen. So, aber da war die Zeit nicht ready für. So, das ist auch bei ganz vielen anderen Themen denkt man sich heute auch so, ja, das ist okay, dass man da heute so drüber redet, aber das Bewusstsein war nicht da zu Zeitpunkt XYZ. Das gilt ja nicht nur für das Thema, sondern für tausend andere auch. Und es ist ja gut, dass für ganz viele Themen ein besseres Bewusstsein herrscht. Und genauso, finde ich, ist es da bei Therapie. Aber ich glaube, oder nicht Therapie, sondern bei so einem Verlustthema, ja, ich habe das immer erzählt, weil ich aber auch selber geglaubt habe, dass es okay ist für mich. Ich habe es nicht anders gefühlt, sonst hätte ich es ja auch anders erzählt. Aber das ist halt einfach am Ende, wenn man so will, habe ich mich da selber belogen ewig. Weil ich dann immer so, ich habe immer nur gesagt, an Weihnachten merke ich halt, wenn ich so bei Freunden war, wie krass eine Familie sein kann. Weil das gab es halt bei uns in der Form. Wir haben immer bei einer meiner Schwestern Weihnachten gefeiert. Und es war auch toll. Aber natürlich ist es jetzt nicht so, du kommst nach Hause und Mama und Papa, sondern du kommst halt nach Hause, pennst bei Papa und fährst dann zu den Geschwistern. Oder
also es gibt nicht so diese Rituale, nicht so, nichts, Mama hat das Wohnzimmer.
Nee, und man versucht dekoriert. Man versucht das natürlich irgendwie herzustellen. Aber wenn ich dann auch Kinderfotos von früher sehe, wenn mein Vater und meine Mutter den gleichen Pullover anhatten, so ungefähr, hellgelber V-Ausschnitt-Pulli, oder haben sich gegenseitig den gleichen Pulli geschenkt, so, das sind halt so Sachen, das hat halt nachher nie wieder stattgefunden. Ja. Und ja, es ist unfassbar unfair und man wird es nie, nie, nie wissen, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich mit meiner Mutter groß geworden wäre. Aber es ist auch total blöd, sich darüber zu beschweren, weil das natürlich, da gibt es kein Szenario ja. B, wo man sagt, wäre das passiert, dann wäre das passiert.
Oder hätte ich was anders
gemacht? Ja, das gibt es halt da einfach nicht so. Und umso wichtiger, und da, ich bin jetzt dann mit 44 in Therapie gegangen, aber ich sag mir die ganze Zeit so, hätte ich das mal mit 30 gemacht? Wie verrückt wäre das denn? Aber ich glaube, ich war mit 30 gar nicht geistig für mich an dem Punkt, das irgendwie möglich zu machen. Dass ich mir selber die Zeit nehme, für mich da irgendwie 2 Stunden die Woche mich hinzusetzen und mich damit auseinanderzusetzen. So, aber es ist am Ende das Größte, und ich kann da total offen und frei drüber reden, weil es wirklich ist ein so riesiges Plus für mein Leben geworden.
Schön.
Dass ich da irgendwie vollkommen okay auch jetzt damit bin, dass es erst mit 44 losgegangen ist.
Wie setzt sich so ein Bild von der Mutter dann zusammen? Also gibt es, ich stelle mir vor, dass dann deine Schwestern oder dein Vater manchmal sagen, da bist du wie sie oder so.
Nee, gar
oder?
Nicht. Ich habe letztens, das ist meine absolute Lieblingsgeschichte, ich habe letztens herausgefunden, ich liebe Malaga-Eis. Und das habe ich einer meiner Schwestern erzählt. Und dann sagt sie, das war Mamas Lieblingseis. Und ich so, hau ab!
Und das erfährst du das so
konnte,
spät.
Ja, und das konnte ich aber ja nicht wissen. Also ich sehe nicht so, dass ich 10 Erinnerungen an Eisessen mit meiner Mutter habe und wusste als kleiner Döps, dass die da immer Malaga bestellt hat. Aber das war das Lieblingseis meiner Mutter und es ist mein absolutes Lieblingseis. Und ich bin durchgedreht.
Ja, hat dich das fröhlich gemacht.
Unfassbar. Ich saß wirklich ungläubig bei mir auf dem Sofa. Dann sagt die so, du liebst, weil Malaga ist jetzt nicht so, ich habe gestern mit Klaas Malaga-Eis gegessen. Weil er ist auch manchmal so, was? Im Fernsehen wollte ich ihm die Geschichte jetzt aber nicht so erzählen, weil das ist dann manchmal etwas weird, wenn das dann so komplett aus dem Kontext gerissen. Das war übrigens auch das Lieblingseis meiner Mutter. Privat hätte ich es ihm gerne erzählt, aber in so einem Fernsehbeitrag dachte ich, wäre das Setting nicht das Richtige. Aber das hat mich total glücklich gemacht. Weil du weißt, irgendwas ist er ja, was anscheinend sie ist. Und das hat mich wirklich, wirklich, wirklich so krass, es war auch so wie viele Leuten ich danach erzählt habe, so ey, du disst mich immer, wenn ich Malaga will, ne? Ey, es war das Lieblingseis meiner Mutter. Ja. Und alle so, hau ab! Und es ist wirklich magic. Das ist so, das liebe ich. Das ist so, und Erinnerungen sonst, es gibt die weltberühmte Nutella-Geschichte, die auch schon in 1000 Beiträgen von uns breitgetreten wurde. Ich habe mal in einem Urlaub zu viel Nutella gegessen, hatte Verstopfung und meine Mutter war Kinderkrankenschwester und dann hat sie mir halt einen Einlauf gemacht. So, das ist so, ne, ist halt so.
Ja, und das wurde auch nie durch neue Erinnerungen überschrieben. Und jetzt hast du sie halt.
Genau. Ja. Aber ich weiß halt noch, wie ich da im Finnland-Urlaub war und Magenschmerzen hatte und ich einen Einlauf bekommen habe von meiner Mutter und das hat geholfen. So, und da gibt es sicherlich noch so 2-3 andere kleine Erinnerungen, aber es ist leider sehr, sehr wenig.
Ja, und dann auch, ich denke auch gerade so, wie unfair, deine Schwester wusste es doch die ganze Zeit.
Ja,
ne?
aber
die haben natürlich noch einen viel größeren Schatz.
Ja, aber ich weiß auch gar nicht, ob sie
man
total...
Man kommt halt nicht drauf zu sprechen.
Nein, so, A, das nicht und B, glaube ich, hätte ich nicht gesagt, dass ich dann immer da gerne Malaga-Eis esse und sie so, bitte was? Ist halt so ein random Moment, aber was für ein wertvoller, was für ein schöner.
Jetzt hängt an dem Thema natürlich auch dran, was ich mir auch notiert habe, dass in den früheren Interviews immer gesagt hast, ich hatte eine sorglose, ich hatte eine glückliche Kindheit und ich immer gedacht habe, was eine krasse Leistung von dieser Familie, dass sie dir das bescheren konnten, dass du später sagst, ich hatte eine glückliche Kindheit. Würdest du das denn dann jetzt auch noch sagen?
Ja. 100%. Das ist wirklich, also natürlich fehlt da eine Mutter, Punkt. So, und das ist auch, glaube ich, in dem Verständnis, was ich heute habe, was eine Mutter so einem mit auf den Weg gibt, einfach auch aus der Therapie, also aus dem Verständnis der Therapie heraus. Unfassbar, was da fehlt. Aber es gibt sicherlich die Familien, wo man mit dem Finger drauf zeigt, in der Familie gibt es XYZ so. Und wenn ich das machen würde, würde ich das im privaten Kämmerlein machen. Ich würde jetzt niemals öffentlich einen von meiner Familie da an Pranger stellen. Aber muss ich auch gar nicht, weil das ist, glaube ich, was ich schon gesagt habe, das ist eine krasse Situation für alle. Mein Vater hat seine Frau verloren, meine Geschwister haben ebenfalls ihre Mutter verloren. So, da hat jeder mit sich selber genug zu dealen. Und ich glaube, unter den Umständen hat man da so viel wie es geht, so gut wie es möglich war, richtig gemacht und haben auch sicherlich ganz viele befreundete Familien und so auch ihren Beitrag zu geleistet, dass ich eine sehr, sehr, sehr komplette Kindheit hatte, aber auch nochmal vor dem Hintergrund, dass ich auch nicht weiß, wie ist eine Kindheit mit Mutter. Also ich würde jetzt, ich bin im Rheinland da groß geworden, ich bin mit dem Fahrrad in irgendwelche Wälder gefahren, wir haben irgendwelche Hütten gebaut, ich bin bei irgendwelchen Freunden den ganzen Tag vom Heuboden auf den Bauernhof gesprungen. Dass der Vater sich danach aufgeregt hat, dass er das ganze Heu jetzt nicht mehr brauchen kann. I don't know what. Also es war wirklich, wir haben Lagerfeuer irgendwo draußen gemacht. Wir waren so unbeschwert da im Grünen. Ich weiß noch, bei uns ist damals eine Autobahn gebaut worden. Und da haben wir Radrennen auf diesen leeren Straßen veranstaltet. Das war das Allergrößte auf diesen ganzen Baustellen, die da bei uns sind. Das ist ein riesen Industriegebiet entstanden. bei uns im Dorf, da haben wir diese ganzen Baustellen auseinandergenommen, sind da, wenn die Bauarbeiter da kleine Feuer gemacht haben und die sind abends gegangen, dann haben wir diese Feuer so groß gemacht, dass wir da fast die Dinge abgefackelt hätten. Also ich habe so eine richtige, ich weiß nicht, wenn man noch TKKG hört, ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich TKKG gehört habe früher, so die schlimmeren Kinder in diesen TKKG-Folgen, das waren so wir.
Die Raudis.
Die Raudis, ja. Ich habe witzigerweise gerade ein anderes Wort für Raudi überlegt, aber mir ist ganz eingefallen, ich hätte auch Raudi gesagt. Wir waren Raudis und ich habe es geliebt.
Wie denkst du, oder denkst du vielleicht durch diese ganz frühe Erfahrung mit Tod anders über Zeit und über Alter nach als Menschen in deinem Umfeld?
Nee, komischerweise gar nicht. Also ich merke, dass ich mir jetzt ab und an mal Gedanken mache zu, ich bin jetzt so 45, das ist, ich würde sagen, wenn ich Glück habe, Halbzeit. Und merke auch, wie schnell Zeit vergeht, wenn man älter wird, weil man A, mehr zu tun hat, weil das Gehirn wahrscheinlich anders funktioniert und was weiß ich nicht alles, was die Gründe dafür sind. Und dann habe ich, im Februar mit jemandem darüber gesprochen, da habe ich gesagt, naja, ich habe noch, weil irgendwer hat mal dieses Bild bei mir aufgemacht, ich habe noch so wahrscheinlich 30 gute Sommer. Mhm. Und das fand ich ein starkes Bild von der Person, die mir das erzählt hat. Und dann war das aber so witzig, da dachte ich mir so, wir sprechen darüber, dass ich nicht so gut darin bin, im Privaten mit anderen Menschen Interessensgespräche zu führen. So, dann habe ich halt diesen Satz gesagt, naja, wie ist denn das bei dir? Also ich meine, ich habe jetzt noch so 30 gute Sommer. Wie denkst du darüber? Und dann hat er gesagt so, das halte ich für den größten Quatsch. Und dann war die Unterhaltung nicht beendet, aber er hat gesagt so, ich glaube halt eher, dass wir 100, 105 werden, wenn nicht vielleicht sogar 110, 115. So, das heißt, du hast eigentlich noch 50 Sommer vor dir, wenn du einigermaßen beisammen bist. Mhm. Alles, was du nur tun musst, ist körperlich dafür zu sorgen, dass du das dann auch leben kannst. Lassen wir jetzt mal alles geopolitische, alle Kriege, die sich da irgendwie anbahnen, katastrophalerweise raus. Lassen wir mal alle klimatischen Veränderungen, die irgendwie diesen Planeten bedrohen, raus. Aber wenn ich dann jetzt so drüber nachdenke, dass ich irgendwie noch 50 Sommer hätte, dann bin ich da relativ entspannt.
Okay, also das stresst dich nicht, dass man...
Nee, das ist so... Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich Lust hätte, nochmal irgendwo so... bei null anzufangen, irgendwas ganz anderes. Aber das ist ja so mit 45 auch ein leicht gesagter Satz.
Aber du hast es oft über 50 gesagt, dass du mit 50 was anderes und das ist jetzt dann gar nicht, das ist fünf Sommer weit weg.
Das ist nicht mehr so weit weg, nee, das stimmt, aber da mache ich mir dann 3 Jahre Gedanken drum, was nach der 50 kommt.
Also auch das beschäftigt dich jetzt.
Nee, aber die 50 war für mich immer, ich weiß nicht warum, aber 50 hatte ich mir immer gesetzt als ein Alter, von dem ich weiß, dass wenn ich mich anstrenge und nicht da quasi mich so sehr dumm anstelle und etwas über meine Verhältnisse lebe, dass ich durchaus in der Position wäre, mit 50 mir mal ein Jahr zu nehmen vielleicht, wo ich sage, jetzt gucke ich mir mal an, was überhaupt da draußen so los ist, weil auch Tim, hier Melzer, hat mal zu mir gesagt, ey Joko, du hast eine Sache noch nie gemacht und das halte ich für einen Fehler. Du bist nie mal rausgegangen aus der Situation und hast das von außen betrachtet. Und Tim hatte damals so einen krassen Burnout zu einem sehr frühen Zeitpunkt seiner Karriere. Und er hat gesagt, das hat ihm wahnsinnig geholfen, gezwungenermaßen austreten zu müssen und sich das alles mal anzugucken, was da passiert ist. Und ich habe bis heute nicht mal so eine kleine Auszeit gehabt. Also diese 2 Jahre, über die wir da eben gesprochen haben, das war ja dann eher genau das Gegenteil. Ja. Das war eine Auszeit, aber so eine sehr unfreiwillige, die einen eher belastet hat, als dass man da so eine Freiheit verspürt hat. Aber ich würde mir gerne wünschen, mit 50 so einen Punkt zu haben, an dem man mal reflektieren darf über, was haben wir denn bis hier gehabt und was könnte denn da eventuell noch kommen, wohlwissend, was das für ein unfassbares Privileg ist und was das für eine Luxussituation ist. Aber ich habe auch letztens mit einem anderen Freund darüber gesprochen, der gesagt hat, ich finde es immer so witzig, dass du dich immer dafür entschuldigst und sagst, was das für ein Privileg ist, was das für eine super Situation ist, in der du da steckst. Aber er hat gesagt, es ist ja auch nicht so, dass du das Geschenk bekommen hast, sondern du hast ja halt auf gut Deutsch gesagt den Arsch dafür aufgerissen, dass du diesen Satz dann irgendwie auch mal sagen darfst, weil das ist auch so was man, finde ich, oder was ich lernen muss, ist so ein bisschen zu dem zu stehen, was man geleistet hat und das nicht immer so entschuldigt direkt mit, weil ich habe aufgrund von meinem, glaube ich, sehr großen Gerechtigkeitssinn, fühle ich mich manchmal schlecht, dass es einem sehr gut geht, während es zeitgleich anderen sehr schlecht geht. Das kann ich nicht mit umgehen.
Es ist ja nun auch noch dein Job, dass es dir vor der Kamera die ganze Zeit gut geht. Also es ist ja eigentlich, ich war zu Gast jetzt zum ersten Mal bei euch bei Joko und Klaas gegen ProSieben, hab da ein Spiel mitgespielt und durfte zum ersten Mal diese riesen Showmaschine auch erleben, die das ja ist, wo ich hab gedacht, da sind eigentlich hunderte Leute mit einem riesigen Aufwand damit zugange, euch einen Spielplatz zu bauen.
Absolut.
Und genau so ist es. Dein Job, auf diesem Spielplatz zu spielen. Fucking und was für ein Traumjob.
Ja, wirklich.
So,
also das ist aber auch, also bei der Sendung, und das finde ich immer interessant, weil du beschreibst es einem jetzt so und du bist ja auch durchaus in dieser Landschaft zu Hause und kennst alles so und dann kommst du aber dahin und sagst, dann ist es da dieser riesen Spielplatz.
Moin, Joko und Klaas, euer heutiger Auftrag führt euch in die Welt der Schrauber, Mechaniker und Bastler. Findet euch dazu pünktlich in der von mir eigens gekauften Kfz-Werkstatt ein, denn heute wird malocht. Bitte tragt unbedingt passende Arbeitskleidung.
Oh nee, ey. Was ist das für ein Gerät?
Eine Schweißmaschine.
Boah, wir können uns zusammenschweißen.
Dann sind wir unzertrennlich.
Sollen wir? Wenn wir uns hier zusammenschweißen, wäre wohl am besten. Ne?
Ja, aber es wäre schon gut, wenn wir so machen. Also so ein bisschen weiter auseinander. Weil sonst ist es, wenn einer von uns Pipi macht,
kriegt der andere es ab.
Ja, ja, so ist gut.
Wir sollten eine Nacht drüber schlafen.
Ja.
Das ist ja das Verrückte, dass das Wichtigste von außen, was einem an herangetragen wird, immer wieder auch gezeigt zu bekommen. Siehst du das da eigentlich? Oder wenn ich Freunde, die dann zu Besuch in München sind oder in Berlin sind und die kommen mal mit in die Studio. Und das ist ja, ob ich morgens in die Bank gehe und Geld am Automaten, wobei Geld wird jetzt wahrscheinlich weniger ausgezahlt. Früher wurde dann immer Geld da an diesem Automaten rausgezogen und dann hat man gesagt, 100, 200, 300, bitteschön. So, ich mache da keinen Unterschied. Das ist für mich ist jeder Job ein Job. Mhm. Also Arbeit ist Arbeit. Und ich glaube, jeder freut sich darüber, wenn man mal so einen Tag auf dem Job eines Freundes verbringt, dass man danach sagt, ey, was für einen geilen Job du hast. So.
Das müsste man sowieso viel öfter machen. Ja. Also ich finde das, ich habe auch bei Hobbys, ich habe jetzt ein, zwei Mal das Erlebnis gehabt, dass ich endlich einen Freund von mir, der seit Jahren begnadet töpfert und dann hat er mich einmal mit in sein Studio genommen.
Töpfern? Und, ja, ist er hier in München?
Nein.
Schade, ich würde so gern töpfern.
Es ist so schwierig, Joko.
Ja, ich habe schon so viel gehört.
An so einer Scheibe mir beizubringen und ich bin verzweifelt, aber habt jetzt natürlich nochmal
einen
Quadrat mehr Respekt vor diesem Handwerk.
Ja.
Und vor allem habe ich in dem Moment so viel nochmal über diesen Freund gelernt und warum ihn das so begeistert und warum er darin auch so
gut ist. Geil.
Und seitdem habe ich gedacht, wo kann ich noch mit bei meinen Freunden, um bei ihren Hobbys zu erleben, bei ihrem Training oder eben bei ihrem Job.
Man bekommt selber nochmal so eine Wertschätzung für sein eigenes Umfeld, was ja dann logischerweise aufgrund dessen, dass man da jeden Tag drin ist. Natürlich siehst du das nicht mehr. Das Besondere ist ja nicht das, was du jeden Tag erlebst. Das Besondere ist das, was auf einmal passiert. Und in diesem jeden Tag erleben ist das Besondere dann die eine Person, die dir sagt, so, ey, siehst du eigentlich, wie krass das ist? Und man denkt sich so, nee, aber danke, dass du es mir nochmal sagst, weil das kann ich total annehmen. Und da bin ich auch immer super dankbar für und sehr offen dafür, dass da Leute sind, die dann sagen so, ey, das ist so voll. Weil auch teilweise ist ja dann so, die kommen dann in eine Show, okay, und dann trifft man sie ein paar Tage später und sagen sie so, ey, das ist ja krass, wie viele Leute arbeiten denn da? Und dann fängst du selber so danach zu denken, ich so, ja, stimmt, ja, okay. Und das ist ja so riesig, weil der schönste Satz immer, das wirkt im Fernsehen ja immer so groß und dann ist man mal in so einem Studio, dann ist das so klein. Und bei euch ist es ja wirklich so groß.
Es ist wirklich riesig.
So, genau.
Und hinter den Kulissen stapeln sich die absurden Requisiten, wo man so denkt, was habt ihr jetzt damit vor?
Ja, das frage ich mich auch immer, weil das ist ja, also bei Joko und Klaas gegen ProSieben wissen wir ja auch wirklich nicht, was passiert.
Ihr wisst gar nichts, ihr wisst nicht mal, wer kommt.
Wir wissen nicht mal die Gäste. Nee, das ist so. Manchmal sieht man sich im Catering und dann ist man so, ah scheiße, das habe ich mir selber den Moment genommen, dass eine Person da kommt, wo ich weiß noch, ach, das kann man spoilern, Anke und Basti, also Anke Engelke und Basti Pastewka sind in der neuen Staffel als Gäste mit dabei. Und ich habe die im Catering leider getroffen. Mhm. Und es war wirklich so ein Moment von, die haben sich beide noch so, ich so, nein, ihr beide. Und dann haben die sich weggesehen, so, nein, scheiße. Und ich habe so, ja, ich ärgere mich auch gerade komplett, dass ich mir diesen Moment selber genommen habe. Aber es war dann so unfassbar witzig, mit denen am Catering zu stehen und zu quatschen, weil beide durfte ich auch schon bei Wer steht mir die Show erleben. Und beides unfassbar tolle Menschen, riesige Herzen, toll einfach die immer dann wiederzusehen. Und dass dann auch solche Leute auch in so eine Sendung kommen, zu uns, ist dann ja auch sowas wie der absolute Ritterschlag. Ja. Weil die könnten in der Zeit ja was anderes machen, aber die kommen, um uns sehen zu wollen. So, und das finde ich besonders.
Weil es für die ja auch ein Spielplatz ist. Also,
ja, voll.
Steven kam jetzt zu mir und meinte, Eva, das ist jetzt ja hier völlig unseriös, was du machst. Und ich war so, ja, thank God, endlich mal was Unseriöses.
Ja, weil das stimmt für dich. Das ist, wobei ich kategorisiere nicht immer so, aber ich weiß, was Steven meint. Das ist natürlich, für dich ist das sowas, was ganz, eine ganz neue
aber
Welt.
Ich lieb's, so endlich mal sowas machen
sehr gut
dürfen.
Gemacht.
Wir spoilern nicht. Wollen wir uns noch ein paar Minuten nehmen für etwas, was ich sonst immer mache, nämlich entweder oder fragen.
Ja.
Ausgehen oder selber kochen?
Klingt bescheuert, weil alle in meinem privaten Umfeld sagen, jetzt machst du nie, oder mache ich viel zu selten, aber ich wäre eher selber kochen.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Sammeln oder aussortieren?
Ich sammle sehr lange und bin dann aber auch radikal aussortieren.
Okay, aber sammelst du was Bestimmtes?
Also nee, aber ich...
Eulen zu Hause?
Nee, gar nicht. Aber ich neige dazu, sehr lange an Dingen festhalten zu wollen, um dann irgendwann selber davon genervt zu sein und zu sagen so, ey, jetzt hast du das hier 3 Jahre rumstehen, das hat dir nicht einmal was gemacht. Kennst du wahrscheinlich auch, ich habe so ein Lager. Ich war jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre nicht mehr in diesem Lager. Ha. Und alles, was da drin ist, brauche ich eigentlich nicht.
Vermutlich nicht.
Nee, vermutlich nicht. Und da sind auch noch Farben und Lacke aus, keine Ahnung, den letzten 3 Umzügen so ungefähr. Weil es könnte ja sein, dass... Das ist der größte Quatsch. Also ich finde, die Business-Idee, externe Lagerräume anzubieten, ist die smarteste überhaupt. Ja, das ist wie Fitnessstudio.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Man zahlt dafür, ohne es zu nutzen, dann so richtig. Lieber over- oder underdressed?
Underdressed.
Und für mich hängt die Frage da dran, die Anzüge bei Wer stiehlt mir die Show? Ja. Sind sie Teil des Showkonzepts oder tatsächlich dein Geschmack? Oder beides?
Beides.
Okay. Auf einer einsamen Insel, lieber mit Matthias Schweighöfer oder Paul Rübke?
Mit Matthias.
Warum?
Matti und ich haben eine Ebene und ein Miteinander, das ist brüdergleich. Ich schätze und mag Paul sehr, also das ist ein guter Freund, aber mit Matthias, das geht so way back. Wir haben den Sommerurlaub Gott sei Dank irgendwie zufällig miteinander verbringen können. Wir waren zufällig, am gleichen Ort und haben es über Instagram voneinander erfahren. Super random. Und hatten einen unfassbar schönen Sommer. Und seitdem weiß ich, mit dem würde ich gerne mal einen größeren Urlaub. Wir haben noch nie Urlaub zusammen gemacht. Das war das erste Mal Urlaub zusammen. Mhm. Und es war unfassbar. Es war so toll. Und wenn ich mir eine einsame Insel vorstelle, mit ihm kann ich mir sehr gut vorstellen.
Der soll auch nochmal, schick den mal zu mir, den Podcast.
Ja, sage ich ihm.
Danke.
Ja.
Fear of Missing Out oder Joy of Missing Out?
Mittlerweile mehr Joy of Missing Out. Ja? Früher war ich ein krasser FOMO-Typ. Ja.
Wie hast du das gedreht bekommen?
Therapie.
Okay.
Ja.
Weil ich habe gedacht, boah, du bestimmt hast du permanent FOMO, weil so viele von deinen Kollegen und Kolleginnen in Berlin sind und du dann gar nicht so richtig Einfluss nehmen kannst auf
was. Ich liebe es, in München zu leben, beste Entscheidung meines Lebens. Gerade dieses Ganze, ich bin niemand, der gerne auf berufliche Veranstaltungen geht. Mhm. Ist nicht meins, weiß ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. So, das ist mir zu wild und zu künstlich und zu sehr von jetzt auf gleich 100 und von jetzt auf gleich wieder 100 auf 0, weil das ist so alles total bizarr. Ist nicht meins und deswegen liebe ich würde am liebsten auf dem Land wohnen, irgendwo in Richtung Tegernsee, Mondsee, I don't know where raus, das wäre meine absolute Erfüllung, aber das ist halt sehr schwer mit dem ganzen Reisen zu vereinen und da würde ich sehr viel Zeit verlieren zum Bahnhof oder zum Flughafen, deswegen mache ich es nicht.
Aber am Wochenende bist du so jemand, ne, der so in die Berge abhaut?
Ich muss wieder viel mehr in die Natur, ja.
Natur oder ist es dieses rustikale Wegsein von
dem
schicken München, wo alle
gar nicht.
4 Jahre renoviert sind?
Ich habe einen sehr, sehr tollen Freundeskreis hier in München gefunden, Gott sei Dank. Und wir waren einmal vor 2 Wochen sonntags bei strömendem Regen sind wir auf eine Hütte gewandert. Das war das Schönste, was ich erlebt habe, da oben anzukommen und dann da irgendwie Blaukraut mit Klößen zu essen. Das war Wahnsinn. Und dann gehst du raus und es regnet immer noch. Und es ist aber einfach das Schönste, 4 Stunden nass geregnet worden zu sein. Das macht ganz viel, so dieses Geräusch auf der Jacke, wenn dann der Regen da so drippt und dann hast du aber irgendwie so eigentlich Indian Summer, aber die Wolken hängen da drin, so das sah wahnsinnig aus. Ich liebe auch die Vegetation in Bayern so sehr, weil Klaas sagt auch immer, diese ganzen Fichten in Brandenburg, das macht mich richtig aggressiv, wenn ich sehe, wie schön ein Wald sein kann, wenn man einfach Mischvegetation hat. Und letztes Wochenende war ich Pilze sammeln mit den gleichen Freunden. Und ich liebe es dann da einfach 1,5-2 Stunden einfach nur, also ich habe keine Ahnung von Pilzen. Und dann haben wir uns immer wieder verloren und dann habe ich welche gefunden und habe immer wieder Fotos geschickt in die Runde, die ich mit denen habe. So, kann ich den nehmen? Nein, der ist giftig. Kann ich den nehmen? Ja, aber der schmeckt nach nichts. Kann ich den nehmen? Ja, knick den mal, der ist wahrscheinlich madig, so wie der aussieht. Mhm. Das war immer so, ja, okay. Aber das ist so richtig, ich gewinne da so viel Kraft raus, wenn ich da irgendwie bin. Ich bin eine ganze Zeit regelmäßig am Wochenende immer nach Österreich in die Berge gefahren. Weil wir da Freunde hatten, wo wir dann immer da rumgehangen haben. Das machen wir aber länger nicht mehr. Also die Freunde haben wir immer noch, aber es gibt diesen Ort leider nicht mehr. Und das habe ich die Tage noch zu dem einen Freund, mit dem ich da mal war, gesagt. Meinst du, ey, manchmal frage ich mich, ob ich überhaupt in diese Krise gekommen wäre, wenn ich weiter nach Österreich gefahren wäre, in die Berge. Mhm. Weil immer wenn ich da war, hatte ich das Gefühl, rückblickend habe ich da unfassbar viel rausgezogen, ohne dass ich das gemerkt habe in dem Moment. Und dann hat er sogar zu mir gesagt, meinte, das Krasse ist, dass du das sagst, weil ich habe die Tage noch drüber nachgedacht, wie schade ist, dass wir diesen Ort nicht mehr haben, weil du warst da immer ein ganz anderer Joko. Und das merkt man selber ja nicht, aber das hat einem auch keiner gesagt, so wie das Malaga ist meiner Mutter. Aber das fand ich interessant und ich brauche anscheinend die Natur und werde jetzt darauf achten, dass ich das wieder mehr habe. Also ich liebe es, ich kann es gar nicht sagen, das ist ja, wenn du einen Berg hochgehst, ist die Unterhaltung keine berufliche. Wenn du einen Berg hochgehst, ist die Unterhaltung immer irgendwie ganz random aus dem Leben von allen. Das ist so echt und das ist das, was ich daran sehr mag. Und dann hast du die absurdesten Unterhaltungen. Wir haben uns, keine Ahnung, beim letzten Mal haben wir uns eine Stunde darüber unterhalten, ob unser Freund sich einen Schäferhund kaufen sollte. Und wir ihn halt pro-kontra-mäßig gesagt haben, nee, einen Schäferhund, weil ja und nein. Und dann, ach, finde ich irgendwie voll schön, weil das. Das war so total absurd. Dann steigst du ins Auto und denkst dir, wie verrückt, wir haben gerade eine Stunde darüber gesprochen, ob er sich einen Schäferhund holen sollte. Und das ist so sowas, das ist so, ich liebe die Normalität. Ich brauche nicht dieses Aufgeregte. Ich liebe es, wenn alles stinknormal ist.
Ich werde jetzt... Die letzte Frage, die stelle ich noch in den Raum, aber wir müssen einen Cut machen, weil wir schon eine gute Frage reden. Die Frage ist natürlich, ob du die reine Normalität, wenn du nur die hättest, ob es dich dann nicht wahnsinnig machen würde, weil du halt in deinem Alltag so viel.
Es ist immer ein Plus-Minus und ein Gegenpol. Und ich brauche diesen Gegenpol und das merke ich und das ist eine große Erkenntnis. Wenn ich den Gegenpol nicht habe, bin ich nicht gut darin, die verrückte Welt zu bedienen. Mhm. Und wenn ich aber nur die verrückte Welt bediene und den Gegenpol nicht habe, geht es mir nicht gut.
Drehst du durch. Ja. Ich finde es richtig schön, dass wir dieses Gespräch hatten.
Ich habe mich total gefreut.
Und
danke
wie
dir.
Viele Punkte wir in dem Gespräch gefunden haben, wo du für dich auch, glaube ich, wie so Ressourcen gefunden hast, wo du das holst oder wie du dir diesen Ausgleich holst, wenn du in einen unausgeglichenen Tag
Ich fand es auch wahnsinnig schön und ich weiß, dass wir lange, lange versucht haben, einen Termin zu finden, aber vielleicht wie bei allen anderen Dingen war das genau der richtige Zeitpunkt.
Ja, deswegen vielen Dank
danke
für diese
dir.
Gute Stunde.
Danke dir.
Das war schön.
Das war eine gute Stunde mit Joko Winterscheid. Mich hat die Geschichte von seiner Mama und dem Malaga-Eis unheimlich berührt. Ich finde, es sagt viel über Joko aus, dass er sich über diese späte Entdeckung so uneingeschränkt freuen kann. Sowieso sind Jokos Offenheit und seine Begeisterungsfähigkeit zwei Eigenschaften, die ich total ansteckend fand. In unserem Gespräch wurde aber ja auch deutlich, dass er durchaus auch schwere Momente kennt. Ich fand es stark, dass er in diesem Zusammenhang erzählt hat, wie wertvoll die Therapie für ihn ist, ohne zugleich so ein Riesending draus zu machen. Ich hatte den Eindruck, er will sich jetzt gar nicht darüber profilieren, sondern vielleicht eher eine Botschaft senden an den einen oder die andere, für die Therapie auch eine Hilfe sein könnte. Und ich freue mich natürlich, dass er hier bei Deutschland 3000 das Gefühl hatte, dass das ein guter Ort ist, um darüber zum ersten Mal zu sprechen. Falls ihr aus dieser Folge auch eine wertvolle Botschaft mitnehmen konntet oder was über Joko erfahren habt, das ihr vorher noch nicht wusstet, dann freue ich mich, wenn ihr sie mit euren Freunden und Familien oder auf Social Media teilt. Weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, das hilft mir dabei, dass dieser Podcast noch größer wird und auch immer größere Gäste kommen. Also vielen, vielen Dank dafür. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich auch auf Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue gute Stunde. Oh, und falls ihr wissen wollt, ob ich gegen Joko und Klaas gewonnen habe in der Show, die Sendung kommt am 26. November auf Pro7 und gibt's anschließend auch im Stream auf Join zu sehen. Da findet ihr auch Jokos übrige Formate wie Wer stiehlt mir die Show oder ganz frisch zurück das Duell um die Geld. Eine wilde Mischung aus Poker und Quiz. Solltet ihr lieber Nachschub für eure Podcast-App wollen, habe ich wie immer noch einen Tipp aus der ARD-Podcast-Welt. Und ich glaube, diese Woche wird der besonders viele Leute in der Deutschland 3000-Community freuen, weil ich weiß, dass viele, viele von euch Fans von Cold Mirror sind. Sie war vor Jahren ja schon mal hier zu Gast, hat jetzt Anfang des Jahres auch eine der Vertretungsfolgen gemacht. Damals, da hat sie mit Ralf Kaspers gesprochen. Und ja, der 5-Minuten-Harry-Podcast, ihr absoluter Kult-Podcast, der ist ja inzwischen geendet. Aber jetzt legt sie endlich nach mit Telekaddi. In ihrem neuen Format beschäftigt sie sich mit den Serien, die unsere Kindheit und Jugend geprägt haben. Wo liegt eigentlich das Teletubby-Land? Wieso ist SpongeBob viel gruseliger, als wir dachten? Und warum wurde Pokémon fast mal verboten? Genau diesen Mysterien geht Kaddi jetzt auf den Grund. Sie nimmt sich in jeder Folge eine Folge von einer Kinderserie vor, setzt sich mit uns vor den Fernseher und erzählt alles, über Details im Hintergrund bis hin zu Geheimnissen von Behind the Scenes. Wenn ihr das also fühlt, dann hört euch jetzt doch direkt meine Folge von Telekaddi an, in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. So, und jetzt seid ihr, glaube ich, wirklich erstmal mit Content versorgt, zumindest für die nächsten 2 Wochen und dann hören wir uns hier hoffentlich wieder. Ich freue mich. Macht's gut.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.